Rüdiger,
ja.
Wie denkst du, sieht eine Stand-up-Comedian-Welt post-Corona aus?
Oh, Bernie, der Gedanke daran macht mir jetzt schon Angst. Also, da kommen viele Aspekte. Also einmal die Angst der Corona-Witze der Kollegen. dann natürlich auch Angst vor meinen eigenen Witzen. Dann auch, das sind viele Faktoren. Will das Publikum Corona-Witze hören? Vielleicht wollen sie gar nichts anderes hören. Also meine größte Hoffnung ist vielleicht, dass wir uns allen noch richtig gute Sachen einfallen in unserer Quarantäne, die aber nichts mit Corona zu tun haben.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur-Podcast. Popkultur. Das ist der Brennerpass. Sie war so richtig. Das ist der Brennerpass. Sie war so richtig.
Was ist nur für Massengeschmack? Wie dumm.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Corona in Berlin-Mitte. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber, in Sicherheitsabstand, noch in Sichtweite, wie er das so schön formuliert, sitzt er. Er ist der Many-Faced Actor. Er ist der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, The Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, The Superman of Superfood, der Hauskatzendompteur und Carsharing-Connoisseur, er ist Mobilist, er ist Militarist, er ist Pornfree und er ist Pesketarier, er ist der Mann ohne Pflichtspieltore, es ist der Galante, der Extravagante, der unglaublich Bekannte. Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsert sind wir wie immer von der Imkerei Peschel, Biederer in Lauberweinting, auch in diesen Zeiten der Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Liebe Leute, zunächst mal vielen Dank und eine Rüge. Ihr sollt euer Geld in sinnvolle Dinge investieren, nicht in den Brennerpass. Nein, aber trotzdem ganz, 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 ganz lieben Dank. Kamen jetzt ein paar Sachen diese Woche rein und es hat uns sehr, sehr gefreut. Wir haben auch eine Postkarte bekommen, ich nenne jetzt den Namen einfach mal nicht, so einfach aus Hörer-Privacy. Und in dieser Postkarte hat uns eine wunderbare Musikpädagogin geschrieben, einfach nur, sie hört uns gerne und sie hätte gern meine Kontoverbindung, damit sie viel Geld von mir abheben kann.
Du meinst so eine richtige Postkarte?
Ja, zeige ich dir gleich.
Oh, wie schön.
Ja, selbst gebastelt sogar.
Oh.
Ganz lieben Dank dafür. Das hat mich in schwierigen Zeiten wirklich enorm gefreut. Und also, Rüdiger zeige ich es auch.
Ja, ich freue mich auch
gleich.
Schon grad.
Ja. Genau. Ihr könnt euch natürlich weiter beteiligen per PayPal oder indem ihr mir einfach schreibt. bernie.meyer@gmail.com. Genau. So, Rüdiger, jetzt darf ich nochmal ganz kurz
kontaktlos quasi.
Ja, stimmt.
Ja.
Jetzt darf ich ganz kurz aufgreifen, was du mir vorher gerade gesagt hast. Du warst nämlich in einem anderen Podcast zu Gast. Du bist fremdgegangen, ne?
Ja, ich hab so über, jetzt sagst du es selber, ich habe so überlegt, wie ich dir das sagen soll, aber.
Ja, aber nein, ich muss natürlich über Dritte rausfinden.
Ja,
über Alex Stegisch.
Die Zeitung musst du es lesen. Du hast uns ja auch ein bisschen, du warst ja auch ein bisschen Matchmaker.
Ich verkuppelt, ja.
Du hast uns verkuppelt. Ja, ich war zu Gast. Ich war zu Gast im wunderbaren Spielfrei. Podcast, die nennen sich übrigens noch Fußball-Podcast, Bernie. Das hat mich an alte Zeiten erinnert.
Wow.
Ja, Fußball-Podcast. Just wow. Was ich irgendwie auch natürlich ganz gut fand und mich fast ein bisschen nostalgisch gestimmt hat. Und ich kann dir sagen, das war sehr schön da. Also es war sehr schön da, ich war natürlich nur virtuell da. Selbst die beiden, die normalerweise ähnlich wie wir in trauter Zweisamkeit beieinander zu sitzen pflegen, haben sich voneinander getrennt. Und also so.
Ja.
Und wir haben alle das, ich bin jetzt Remote Rüdiger.
Ja, ich finde auch, ich habe ein bisschen reingehört und ich finde, es war auch Zeit für dich, wieder über Fußball zu reden irgendwie.
Das hast du gespürt, ja.
Ja, ich habe da ein Bedürfnis von dir gespürt irgendwie. Ich finde, Fußball kommt jetzt ein bisschen zu kurz in diesem Podcast und da finde ich es ganz gut, wenn du manchmal ein bisschen so moonlightest, ne? Also ein bisschen dich.
Was heißt das?
Nebenjob heißt, Moonlighting heißt Nebenjob, einen Nebenjob haben.
Okay.
Ja, oder wenn wir quasi eine offene Beziehung führen, könnte man auch sagen. Also ladet Rüdiger doch in Fußball-Podcasts ein. Er kennt sich besser aus als ich, er wettet.
Wetten, das...
Also bald wieder, hoffentlich.
Ja, da kann ich nachher noch was zu erzählen. Das, Die Wettanbieter machen lustige Sachen im Moment.
Ja, bitte, sag
doch. Ja, du, also die Wettanbieter haben natürlich richtig Probleme, klar, weil kein Fußball, außer in Weißrussland.
Wieso in Weißrussland?
Ja, Bernie, die machen, weißt du, was die gegen das Coronavirus unternehmen?
Nix.
Nichts, gar nichts. Und ich habe es auch im Spielball-Podcast schon gesagt, ich bin wirklich überrascht, dass immer wieder Leute in meiner Timeline auftauchen, die jetzt offensichtlich finden, also die Weißrussen, die machen es echt richtig. Oder auch Trump vielleicht. Also Lukaschenko und Trump, so, sonst vielleicht nicht so, das sind eigentlich sonst alles auch viel Künstler und so, aber die sind so in ihrer Opferrolle gerade drin, dass die fühlen sich gerade so benachteiligt durch alles, was gerade passiert, dass sie denken, ja, die sind die, die es eigentlich richtig machen. Lukaschenko, der auch sonst alles richtig gut macht. Ich, ist jetzt polemisch, aber in Weißrussland wird noch gespielt, da kannst du wetten, aber da kannst du natürlich dir den Spaß machen, auf was zu wetten, wo du siehst, die Quote ist natürlich höllisch, du kennst die Namen der beiden Mannschaften nicht. Ansonsten verlegen sich gerade die großen Wettanbieter in der Not auf E-Sports. Ja, du kannst auf E-Sports wetten, du kannst auch in Deutschland mittlerweile bei Bet & Win wetten, wer The Masked Singer gewinnt oder Deutschland sucht den Superstar.
Kann man auch auf den Brennerpass wetten, zum Beispiel, wie oft du genau sagst? M ist eher meins. Quasi ist meins. Quasi ist mein Lieblingswort.
Ich glaube, wenn die Corona-Krise noch ein bisschen weitergeht, bringst du die Leute da auf Ideen.
Ja.
Ja, die britischen, in England wird ja noch viel mehr gewettet. Es gibt auch viel mehr, da gehören auch Wettbüros irgendwie noch mehr zum Stadtbild, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Die versuchen auch unter den Corona-Rettungsschirm der Briten zu kommen. Da haben aber, die haben schon direkt ein klares Nein gekriegt. Das darf man aber auch, muss man auch wissen, die britischen Wettbüros haben 64.000 Mitarbeiter. Hm. Ja, also keine Ahnung, ob die sich halten werden oder wie das sein wird oder ob das natürlich auch alles noch digitaler wird, als es natürlich eh schon ist.
Ja, also so manche Sachen kriegt man, also wie Wetten kriegt man eigentlich nur mit, wenn man ein bestimmtes Bedürfnis hat oder wenn einem plötzlich was fehlt.
Wenn man mit mir befreundet ist.
Genau. Mir zum Beispiel ist gestern meine Brille kaputt gegangen.
Ja.
Und dann habe ich geguckt, aber ich kann die natürlich nicht zum Reparieren bringen.
Ja, stimmt.
Vielleicht einschicken oder so.
Ja.
Aber ja.
Das ist ein Problem.
Nicht wirklich. Also ich habe noch eine andere, also, oder?
Ja, ich sehe gerade die Brille, ja.
Verschiedene andere. Aber ja, trotzdem, das war meine Hauptbrille. Also. Mhm. Aber ja, darüber will ich eigentlich gar nicht jammern. Ich möchte noch was dazu sagen, weil du gesagt hast, weil ich das Thema aufgebracht habe, was für Stand-up-Programme wird es nach Corona geben. Mhm. Und ich finde, was mich bei Corona so ein bisschen. Einerseits nervt es mich zu 50% kann ich es verstehen, wenn du jetzt heute Social Media aufmachst, was ich versuche nur noch selten zu tun, dann möchte jeder ganz dringend seine eigene Corona-Story erzählen. Also die sind ganz mannigfaltig. Die einen wollen, ganz viele wollen über Homeschooling erzählen oder wie es zu Hause ist oder wie es mit der häuslichen Gewalt so läuft. Nein, das manche wollen erzählen, wie doof alle sind, dass sie sich nicht distanzieren. Andere wollen sagen, der Lukaschenko macht es doch richtig oder so. Mhm. Ich glaube, wir wären gut beraten, wenn wir jetzt nicht, außer den Leuten, die es wirklich auch was Dramatisches zu erzählen haben und vielleicht auch Hilfe brauchen, wenn wir jetzt, klar, wir müssen uns mitteilen, aber ja, gibt auch andere Wege. Wir wären gut beraten, wenn wir uns nicht alle unsere eigenen Corona-Geschichten, die meistens völlig marginal und gar nicht so dramatisch sind, nicht so an die größte Glocke hängen würden, glaube ich.
Ja, ich glaube, bestimmte Regeln der Unterhaltungsbranche haben sich eigentlich nicht geändert.
Ja, das stimmt. Das ist
ja, im Sinne von, wenn man keinen besonderen Take auf die ganze Sache hat, ist jetzt durch Corona ist niemand interessanter geworden, sage ich mal ganz frech. Mhm. Das gilt natürlich auch für uns.
Ja, weißt du, das ist nämlich auch die Präambel dazu, dass ich gleich meine eigenen Corona-Geschichten von letzter Woche jetzt erzähle, die wahrscheinlich genauso unbedeutend sind. Aber ich versuch's mal so zu formulieren, dass es sich nicht um mich dreht. Mir ist nämlich aufgefallen, meine These ist nämlich, dass die Leute, die alle das Klopapier wegkaufen, sind nämlich deckungsgleich mit den Leuten, die jetzt alle joggen gehen.
Eine gewagte Theorie, aber ja.
Also es ist doch irre, wie viele Leute jetzt laufen gehen.
Es fällt auf, ja.
Ja, und ich glaube, bemerkt zu haben, dass viele Leute eigentlich sonst, da sind natürlich viele dabei, die sonst ins Fitnessstudio gehen und die müssen sich ja auch irgendwie austoben, aber da sind viele Leute dabei, die laufen sonst gar nicht. Die tarnen sich, damit sie aber nicht so auffallen, die sind ja nicht doof, tarnen die sich durch so Sportklamotten, die sie sich entweder gerade gekauft haben oder halt denken, das zieht man halt beim Joggen so an.
Ja.
Es fällt auf, weil so, so ganz professionelle Running-Athleten, die haben natürlich schon so Sportkleidung an, aber so der übliche Jogger, der das auch öfter macht, der zieht sich meistens bequeme Sachen an und läuft nicht in seinen feschesten Running-Klamotten da draußen rum, weil es einfach nicht notwendig ist, weil er es sowieso jeden Tag macht. Jetzt ist es so, dass viele Leute in diesen Klamotten auffällig sich schwer tun mit dem Laufen.
Und du würdest sagen, es besteht ein großer Gap zwischen der Professionalität der Klamotten und dem eigentlichen Laufverhalten.
Ja, und da fällt mir auch auf, dass die Leute teilweise so mit Atmen und überhaupt mit dem Nicht-Zusammenbrechen beschäftigt sind, dass sie einen manchmal fast umrennen. Das ist mir jetzt wirklich schon öfter passiert oder so ganz knapp an einem vorbeiliefen. Das nehme ich denen nicht übel, weil die sind, wie gesagt, die stehen kurz vorm Herzinfarkt. Insofern kann man halt nicht mehr so aufs Ausweichen bedacht sein. Aber da möchte ich eine Warnung aussprechen. Leute, es ist nicht das Allheilmittel-Joggen. Ist auch übrigens ganz schlecht für die Wirbelsäule oder für den Rücken oder für die Bandscheiben, wenn da irgendwas sein sollte. Also ein paar gute YouTube-Workouts tun da meistens vielleicht sogar ein bisschen mehr Gutes, als sich da so aufzureiben.
Ja, und wenn so einer so schwer pumpend, sag ich mal, an einem vorbeiläuft, hat man natürlich schon den Gedanken, aus welchen Tiefen der Bronchien gerade dieser letzte Ausatmer kam.
Ja, da laufen auch Leute vorbei, die machen dann, also auch nicht absichtlich vermutlich, aber die machen dann, während sie einen passieren. Mhm. Und dann denke ich auch so, not a good look.
Nein.
Und was mir noch aufgefallen ist, zum Thema Joggen oder draußen sein, ich finde hier bei uns im Nordpark-Gegend, es ist okay. Ich finde, hier ist auch ein bisschen arg viel los an schönen Tagen hier vor allem in diesem Schäbing-Park da hinten, wo man eigentlich denkt, man geht da eh nicht freiwillig rein. Aber was ich war mal am Samstagvormittag im Volkspark Friedrichshain.
Das Party, oder?
Holy shit.
Ja?
Also wirklich holy shit. Da laufen teilweise Kolonnen von Joggern, ohne Witz, 10 Leute hintereinander und wirklich auf 3 Zentimeter Abstand. Also das hat mich tatsächlich ein bisschen sauer gemacht, weil ich gedacht habe, die Polizei fährt ja da auch rum, die sieht es ja. Also auch hier wieder, that's not a good look. Mhm. Also wenn in Schweden vertraut die Regierung ja quasi ihren Bürgern, dass sie das einigermaßen hinkriegen, ne? Haben ja keine Ausgangssperre, weiß nicht, ob du es gelesen hast.
Ja, ja.
Das würde ich hier als Berliner Senat nicht machen, weil was ich da sehe in den Parks ist teilweise, ja, ist einfach ein krasses Ignorieren. Und da wird auch kein Abstand genommen oder auch nicht ausgewichen oder so. Da ist tatsächlich, man sieht den vielen, will es nicht über einen Kamm scheren, aber man sieht vielen Leuten an, Freunde, es ist Samstag, es ist schönes Wetter, ich brauche jetzt meinen Sport. God damn it. Was natürlich verständlich ist bei der Haussituation. Aber natürlich sind es auch oft die Männer, ne? Die Männer brauchen ja immer so viel, brauchen ihr eigenes Playstation-Zimmer und ihren eigenen Sport und müssen hier ins eigene Büro und sonst irgendwie Männer. Ja, aber es sind halt oft die Männer, die dann irgendwie wüst durch die Gegend joggen und irgendwie nicht ausweichen, keinerlei Rücksicht nehmen und ins Gesicht geschrieben steht, so, es steht mir jetzt zu. Das gefällt mir nicht. Hier zum dritten Mal auch, not a good look.
Ja. Machst du draußen Sport im Moment?
Ich versuche es zu vermeiden, weil mir tatsächlich zu viel los ist. Ich geh einmal die Woche laufen, aber das habe ich auch vorher gemacht.
Ja. Ich hab was relativ Ideales gefunden.
Du hast einen Boxsack bestellt.
Ich habe einen Boxsack bestellt, der leider noch nicht da ist. Ich mach das Fass Amazon jetzt aber nicht auf. Es geht in die gleiche Richtung, aber ich gehe wieder Seilspringen.
Ja.
So wie in alten Boxentagen, als ich noch Boxenluder war, Trainingstagen. Und da, das Schöne ist, du bleibst halt, wenn du erstmal so ein Plätzchen gefunden hast, wo du für dich bist, und du fängst da an, Seil zu springen, dann kommt auch keiner so in deine Nähe eigentlich, weil das Stahlseil fliegt ja da lang. Und aber da kann man man kann, sag ich mal, wenn man seinen Herz-Kreislauf trainieren will, was ja vielleicht im Moment auch ganz verständlich ist, dann...
Ja. Ja, das klingt sehr gut.
Das klappt ganz gut.
I like it.
Und ich kann's wieder.
Ja?
Ja.
Ja. Ich springe ja auch viel, aber nicht Seil, sondern ich mache ja, für mich hat sich sportlich nichts geändert, muss ich sagen. Ich gehe halt nicht mehr ins Fitnessstudio, aber so oft habe ich das nun auch nicht gemacht. Ich mache halt jeden Tag meine Übungen zu Hause, da hat sich nichts geändert.
Ja.
Und ich mache ja viel Body Combat seit geraumer Zeit. Also tatsächlich die professionellen, Les Mills sagt ja was, ne? Die Marke.
Nee.
Egal, es ist so ein Cardio Body Combat Fitness.
Ah. Ich glaube, du hast mir schon mal davon erzählt, ja.
Genau, ich mache da auch immer die Kurse von denen.
Ja.
Und da wird leider auch, also ich bin nicht so der Springfan wegen meinem Rücken tatsächlich, aber da wird auch viel gesprungen. Bin also ganz bei dir.
Ja, übrigens Body Combat. Der letzte, mit dem ich über Body Combat gesprochen habe, war der berühmte Türsteher, Frank Küster. Der große breite Türsteher vom King Size früher. Der lag auch in der Charité. Wir können jetzt, langsam können wir in Berlin anfangen mit Prominenten, Prominente mit Corona. Aber wir können es auch nur deshalb machen, weil es ihnen allen ganz gut geht.
Body Combat war nicht die Ursache dafür.
Nein.
Okay. Beim YouTube Body Combat hat sich hoffentlich noch keiner angesteckt.
Gut, ich glaube nicht.
Das ist nicht der Moment zu schweigen, Rüdiger.
Dann nein, das ist nicht. Ich war gerade noch kurz, ja.
Okay, gut. Wie dumm.
Wie dumm, Bernie.
Habe einen Artikel geschickt. Leider kann ich jetzt, leider habe ich mir den Link nicht notiert hier auf meinem Vorbereitungszettel. Deshalb kann ich nicht mehr nachschauen, wie die Medizin hieß. Aber Anfang letzter Woche, ist schon ein bisschen länger her, hat Trump ja auch gemutmaßt. Man muss ja sagen, Trump mutmaßt ja eigentlich nur. Ist der Mutmaßungspräsident. Mhm. Ist ja quasi der Stimmungspräsident, ne? Mhm. Hat gemutmaßt, dass bei einem Medikament ja doch wohl eigentlich ganz gute Resultate erzielt worden sind und man könnte es ja durchaus mal probieren.
I've got a good feeling, that's all I'm saying.
Das ist aber eigentlich auch der Wirkstoff von einem Reinigungsmittel. Und den haben dann tatsächlich ein Ehepaar hat es dann genommen in Amerika, ne?
Also getrunken, zu sich genommen.
Ne? Ja, genau. Und hat dann gesagt, wieso? Trump hat so gesagt. Ja. Und eigentlich heutzutage wird man sagen, oh ja, Trump hat gesagt, wie naiv, wie dumm.
Wie dumm.
Früher hat man gesagt, klar, wenn es der Präsident empfiehlt, was gibt's für eine validere Quelle?
Ja, eben.
Genau. Der eine ist dann gestorben. Nicht der Zeitpunkt für einen Lacher, Bernie, Entschuldigung. Und die Frau, glaube ich, oder was umgekehrt, ich weiß nicht mehr genau. Ich finde jetzt leider den Link nicht mehr. Jemand hat es überlebt, jemand nicht. Kurzes Fazit.
Verflixt.
Ja. Das ist aber eh nur mein Auftakt zu dem, hast du schon mal von Dr. Anthony Fauci gehört?
Fauci, ja. Ja. Naja, jetzt in dem Zusammenhang. Aber wobei ich...
Er ist ja quasi er ist der amtierende, wenn man so will, Virenexperte in Trumps Administration.
Ja.
Und er ist natürlich der Advokat von Schutzmaßnahmen.
Ja. Ich habe nur gelesen, er war schon unter Ronald Reagan Gesundheitsberater. Und er ist im Grunde genommen auch derjenige, der die Reagan-Regierung, die das wirklich sträflichst ignoriert hat, mal darauf gebracht hat, dass man doch mal ein bisschen sich diese AIDS-Sache angucken sollte. Ja.
Auf der anderen Seite ist er auch so, dass er wird nicht nur unterminiert von Trump, sehr oft, aber manchmal gibt ihm Trump auch recht. Also er hat so eine Schwebeexistenz. Aber er ist natürlich schon der zu den Amerikanern sagt, so Leute, so geht's nicht weiter. Ne? Mhm. Das hört der freiheitsliebende Amerikaner nicht so gern, wenn man das mal über einen Kamm scheren sollte, dürfte, könnte. Und natürlich gibt's tatsächlich, ich habe es nachgelesen, es gibt Facebook-Seiten mit einer millionenschweren Reichweite, die sagen, eine Verschwörung gegen Trump ist im Gange und der Chefzündler ist Fossi. Dem geht's gar nicht um die Viren.
Mhm. Es wird lustigerweise alles auch an einer Handbewegung von ihm festgemacht. Er stand ja irgendwie im Hintergrund.
Facepalm. Ja, beschreibt gerne.
Ja, genau. Er musste sich halt, wie wir alle es innerlich und auch äußerlich ständig tun, mal den Kopf greifen, als Trump das State Department, also Deep State Department.
Erklär kurz, was Deep State ist. Ich glaube, das weiß nicht jeder.
Naja, Deep State ist im Grunde genommen, ist die nächste Verschwörungstheorie, oder?
Ja, ist der Staat im Staat.
Der Staat im Staat, ja, genau. Ist eine Stufe drunter, das, was wir nicht sehen sollen, wo die eigentlichen Fäden der Macht gezogen werden.
Ja, sehr gut gesagt, Rüdiger. Genau. Und ja, da hat er natürlich fassungslos reagiert. Ein Impuls, den jeder nachvollziehen kann, glaube ich.
Ja.
Ja, und jetzt ist er tatsächlich, jetzt kriegt er auch Morddrohungen und so. Und zwar richtig dicke.
Oh je.
Man sieht
also es ist ja wirklich so, es ist ja nicht zu fassen, dass in den Ratings wohl Trump immer noch,
Biden liegt schon vor Trump, wenn man jetzt wählen würde.
Ja, gut.
Ja. Okay. Ja. Aber nicht viel. It's a close call.
Ja, aber auch Trump musste jetzt sagen, ich habe jetzt heute Morgen als erstes gelesen am Spiegel, 100.000 Tote, sagt er auch, wären möglich. Aber auch das ist natürlich wahrscheinlich eher niedrig gegriffen. Also ist furchtbar.
Ja. Und aus dem Chinese Virus ist jetzt der American Virus geworden, ne?
Ja.
Muss man sagen.
Es ist so furchtbar, weil einerseits möchte man natürlich schon, dass irgendwas passiert mal, dass der Trump mal kapiert, oder habe ich jetzt aber wirklich Blödsinn geredet? Allerdings möchte man natürlich auch in diesem Falle natürlich überhaupt nicht, dass das passiert.
Ich habe da relativ wenig Emotionen, ob was das mit Trumps Präsidentschaft macht. Damit können wir uns dann im Herbst beschäftigen.
Nicht nur mit Trump, sondern mit dieser dass diese Dummheit irgendwie ein Einsehen findet.
Ja, da habe ich mehr Aktien drin, muss ich sagen, weil das habe ich mir als nächstes aufgeschrieben, dass nämlich Trumps Tendenzen gegen Wissenschaft zum einen und zum anderen in jedem, der einem widerspricht, sofort einen Feind zu sehen. Dass es natürlich sowieso ein Instinkt ist, der in der Bevölkerung veranlagt ist, aber der natürlich jetzt eine totale Legitimation durch so einen Präsidenten erhält und ich würde mal sagen tatsächlich jetzt fatale oder letale Früchte trägt einfach. Weil einfach sich eher darum zu kümmern, wer spuckt mir in die Suppe, statt um eine solidarische Gesellschaft, das kostet jetzt Leben. Das ist nicht nur einfach nur egozentrisch oder egoistisch oder nicht mehr altruistisch, sondern jetzt ist es tatsächlich lebensgefährlich, diese Lebenseinstellung.
Ja. Übrigens, wo du gerade Aktien sagst, Bernie.
Ja, da guckst du gleich auf dein Handy, ne?
Ja, das hast du gemerkt, ne? Ja. Aber mir ist nur gestern Abend, ich habe sogar einen Screenshot gemacht, weiß nicht, ob es da drin ist, es gibt ja den Young Money Blog, der wohl auch recht erfolgreich ist, der auch auf Spiegel Online immer wieder erscheint. Der hatte gestern Abend um 18 Uhr die schöne Schlagzeile, warum jungen Anlegern der Corona-Crash egal sein kann. Irgendwie, weiß ich nicht. So, das unter den ganzen Corona-News, irgendwie ist es mir ein bisschen...
Das spricht nichts dagegen, hin und wieder mal ein bisschen Positives zu verbreiten, aber ich finde, es geht auch zu weit, finde ich.
Ja, ist unangenehm aufgestoßen.
Ja.
Apropos unangenehm aufgestoßen.
Ich wollte nur sagen, in New York müsste man auch langsam mal was unternehmen. Ne? Da ist tatsächlich die Zahl der Toten von einem Tag von 237 auf 965 gestiegen. Und da hat der Trump auch gesagt, nee, jetzt komm, lass mal. Aber kann sich heute noch ändern, ne? Weiß man nicht. Ja, was wolltest du sagen?
Ich dachte, wir reden vielleicht mal kurz über Adidas, Deichmann und H&M.
Ja, weiß
die, ich. Die keine Miete mehr zahlen wollen, Bernie, im Rahmen der Corona-Krise.
Ja, ist mir noch, habe ich nichts gelesen.
Ach so, ja, das ist, auch sie wollen für sich geltend machen, dass man ja, dass wir alle unter der Corona-Krise leiden und dass natürlich auch, dass bestimmte Dinge nicht eingefordert werden können. Also genau, Adidas will auch keine Miete mehr zahlen und...
Wofür?
Warum?
Wofür wollen sie keine Miete zahlen?
Ne, für ihre Ladengeschäfte.
Für ihre Ladengeschäfte.
Für ihre vielen, vielen Ladengeschäfte in bester Lage, in genauso auch H&M und Deichmann. Also das Solidarität sieht anders aus und wahrscheinlich muss man sie jetzt als Hausbesetzer bezeichnen.
Es gibt ja auch sowas wie, man kann eben auch keine wirkliche Meinung sich bilden. Man kann, mir fiel es mal neulich auf, als jemand gesagt hat, jemand hat mir erzählt, meine Therapeutin kann nicht mehr Leute empfangen, macht jetzt aber Telefondings. Mhm. Und dann habe ich so als Reflex gesagt, aber das kostet ja wohl nicht genauso viel, wie wenn man da hingeht. Und dann hat die Person gesagt, natürlich nicht, aber ich würde trotzdem aus Solidarität genauso viel bezahlen. Mhm. Und dann ist mir ein bisschen dieses Dilemma bewusst geworden, zum einen ja zu sagen, sich ungerecht behandelt fühlen, warum verlangt jetzt mein Fitnessstudio immer noch Geld, ich kann doch gar nicht hingehen. Mhm. Auf der anderen Seite aber sagen, ja, nee, da müsste ich aber irgendwie auch, da muss ich ein bisschen großzügig sein, muss man gucken, die wollen ja auch leben oder so. Und dann muss man, glaube ich, jetzt ganz genau unterscheiden und am besten machen das die Unternehmen selbst, dass die ganz offen sagen, wer braucht Geld und wer hält es auch noch ein paar Monate aus. Zum Beispiel im Kleinen ist es so, wer schlüpft unter diesen Rettungsschirm, dem es gerade irgendwie wirklich, der nichts verdient, Verdienstausfälle hat und wer aber sagt, okay, da sind jetzt genug Leute, gerade läuft's bei mir, ich halte mich jetzt mal kurz zurück. Auch wenn ich sage, oh, 5.000 Euro abgreifen wäre jetzt geil, ne? Ist immer geil. Aber lässt man halt dann jetzt einfach mal bleiben. Zum Beispiel, ich habe es auch überlegt, aber dann dachte ich so, ja, gerade geht's, dann lasse ich's halt. Es gibt wahrscheinlich jetzt dringlichere Fälle wie meinen. Und genauso zum Beispiel kann man wahrscheinlich sagen, ja, dem Konzertveranstalter XY, oder zum Beispiel der Band XY kaufe ich ein paar T-Shirts ab, das ist wichtig.
Ja, Merch, ja.
Und Coldplay vielleicht nicht. Oder ich bestell jetzt meine Schuhe gerade nicht bei Adidas oder so. Mhm. Oh, und also, ja, da muss man sehr genau differenzieren. Aber am besten wäre das, wenn einem das Differenzieren leicht gemacht würde durch die Unternehmen, die sagen, Leute, peace and easy, wir haben ein paar Millionen, wir kommen schon klar bis Ende des Jahres.
Ja, so denken die halt nicht.
Und deshalb, da komme ich drauf wegen der Deichmann-Sache.
Ne? Ja, ja.
Ja, weiter Bogen jetzt von der Therapie bis zu Deichmann.
Stimmt.
Aber irgendwie trotzdem ähnliches Phänomen. Ne? Wem gönnt man es, wem nicht?
Ja.
Und wer müsste eigentlich sagen, ob er sich selbst gönnt oder nicht? damit wir diese schwierige Entscheidung nicht treffen müssen.
Also, ja. Das viel zitierte Zitat, der Markt wird schon regeln.
Ja, das hat ja noch nie gestimmt. Das war immer, war mir immer schon ein völliger Affront. Pass auf, wir kommen zum Thema Kultur.
Ah, gut.
Und wenn wir uns jetzt mit so eskapistischen Dingen beschäftigen wie Star Wars, dazu komme ich gleich. Bitte nicht wieder schimpfen, liebe Hörer. Wir haben uns jetzt ja genug mit Politik und Corona beschäftigt. Die Hälfte der Sendung schon. Okay, alright. Are you good?
Das war jetzt sehr Marc Maron.
Ja.
Der macht sowas sehr gerne im Podcast. Okay, ist das okay für euch? Gut. Alright, dann mache ich weiter.
Pass auf, eins vorweg, weil es kam ja nochmal so ein Tweet zum Thema Spoiler. Leute, wir sind wirklich naiv, was diese Spoilerkultur betrifft. Wir versuchen es nicht zu tun und wir wollen uns auch überhaupt nicht drüber lustig machen, okay? Ich weiß gar nicht, ob wir in letzter Zeit was gespoilert haben. Wenn, dann tut es uns leid. Ich glaube, wir achten jetzt einfach noch mehr drauf, oder?
Ja.
Ich glaube, der Schlimmste war, dass wir über diesen Star Wars Film so viel geredet haben. Leute, ich sag's, ich spreche gleich nochmal über The Rise of Skywalker. Wenn ihr ihn immer noch nicht gesehen habt, ich will nicht abfällig sein, aber dann ist euch echt nicht mehr geholfen irgendwie.
Dann ist durch.
Ja. Okay, ich dachte, wir fangen mal mit Musik an.
Ah, gut.
Ein paar neue Platten sind rausgekommen. The Weeknd, After Hours. Ein Plakat, auf dem der gute Weeknd immer mit blutiger Nase zu sehen ist. Was mein Sohn komischerweise sehr zu faszinieren scheint. Hast du das Album gehört?
Ich habe ja, nicht alles, aber doch weite Teile.
In der ersten Hälfte ist es introvertiert und hat ja auch so sehr melancholische Züge, was ja tatsächlich für ihn auch nicht unüblich ist. Und auf der zweiten Seite, wenn man so will, wenn man so in Vinyl-Kategorien denkt, dann packt er ein bisschen mehr die 80s-Sounds aus, aber auch richtig, richtig die Hits, muss man sagen. Was sagst du?
Ja, irgendwie so. Also ich, aber das ist mir nochmal, er war ja übrigens auch in meinem Lieblingsfilm in der letzten Zeit, Uncut Gems ist er ja auch drin. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein
Weekend-Fan
bin. Ja.
Ich weiß nicht, ich bin auch kein richtiger Fan. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, da habe ich ein paar Songs drauf gefunden. Heartless zum Beispiel, In Your Eyes, Blinding Lights, okay. Wo ich wirklich sage, die kommen auf meine Playlist.
Gut. Oh.
Ja, also bin ich
richtig. Auf welche deiner Playlists?
Ich habe eine Metal-Playlist.
Ja. Da vielleicht nicht.
Fürs Fitnessstudio.
Ja.
Kommt wenig zum Einsatz.
Pumping Iron.
Pumping Iron.
Ach Gott, übrigens, Bernie, das ist ja auch ein Thema für sich. Schwarzenegger. Quarantäne, Home-Videos.
Ja, weißt du,
Whisky Lulu?
Ich hab die schwaren Wolf. Ich hab rhetorisch habe ich die schwere Wolfen ausgepackt. Gegen ein Coronavirus.
Den was ausgepackt?
Schwere Wolfen.
Was?
Schwere Waffen.
Ach, schwer.
Oh, schwere Wolfen.
Du, da habe ich übrigens Angst vor gehabt. Schwarzenegger kommt doch auch aus Graz, oder?
Jo, ey. Hysterische Ärchen, was denkst denn du?
Ich habe ein bisschen Angst gehabt im Spielfrei-Podcast, was übrigens ein ganz großer Spaß war. Das war ganz toll bei denen. Dass ich vielleicht manchmal Probleme habe, was zu verstehen, aber das passiert mir eigentlich nur bei dir, Bernie.
Boah.
Nein, jetzt, wo du hier, das schwere Waffen habe ich jetzt gar nicht verstanden. Jetzt
ja, aber beleidigt. Das ist ja der Schwarzenegger, das ist ja nicht mein Dialekt.
Ja, eben. Na gut.
Auf Niederbayerisch würde ich sagen, Herr Wildmoser, wie heißt, auf, ja, der spricht ja Ober, ja, aber, ja, Herr Wildmoser wäre ein gutes Beispiel. Wie sagen Sie zu schwere Waffen?
Das ist eine schwere Waffen, ein Pistolen, da die sagen, ein Revolver, ein Gewehr. Kennst du ein Gwar? Das ist nicht die Band mit den Masken, die wo den Grand Prix mal gewonnen hat. Gwar, ja. Gwar. Gwar ist ein Gewehr. Schießgwar.
Ach so, oh Gott.
Schießgwar.
Mhm. Ist eigentlich noch unverständlicher als schwere Wolfen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich keine Ahnung, wovon du redest.
Ja
sehr schön.
Ich
du,
nicht.
Du kennst die Schwarzenegger-Videos, wo er seine Tiere, sein ich glaube, es ist ein Pony und ein Esel, bezaubernd, Whisky und Lulu, bei Tisch füttert, was man mit Hunden nicht machen sollte, vielleicht mit Ponys und Eseln geht's. Wenn es einen nicht so stört, yummy, und ihnen dann Möhren gibt, nimmt sie dann am Ende noch so einen Schwitzkasten. Da meine ich in den Augen dieser Tiere Panik zu erkennen, aber zum Thema Tiere kommen wir nachher noch. Ganz wunderbar ist aber auch, ja, wenn du vom Terminator in Schwitzkasten genommen würdest,
ja.
Alter.
Ja.
Und sehr schön ist aber auch das Video, wie er mit so einem Art, ich glaube so einem Dirtbike oder was das da ist, mit den beiden auf seinem doch recht großen Grundstück, er fährt Fahrrad und die beiden laufen. Das ist sehr bezaubernd.
Ich habe das nicht gesehen. Mir hat nur jemand ein Video geschickt, wo er hat so sagt, wie gefährlich der Coronavirus ist.
Ah ja, okay.
Ja. Was es alles gibt. Neues Album auch von Childish Gambino.
Ja.
It's called 31520.
Das
einfach das Erscheinungsdatum.
Es hat sehr viele Daten und sehe ich das richtig, dass das Cover auch weiß ist?
Ja, das Cover ist weiß. Ich glaube, es sind einfach nur die Zeiten, die Playtimes, wann der jeweilige Song anfängt.
36. Ich habe nicht nachgerechnet, aber es wirkt, ja, es schien mir genauso.
Ja, zwei Songs heißen anders, glaube ich.
Okay.
Die ersten beiden oder so. Hast du das gehört?
Ja, das, ich glaube, das möchte ich noch ein paar Mal hören.
Hat dich mehr interessiert als Weekend?
Ja, irgendwie schon, ja.
Ja, ja, du bist jemand, der Alben auch so zur Zeit und Muße gibt.
Ja, ja, irgendwie schon. Und ja, weil es mir grundsätzlich sympathisch ist. Es ist so, es waren so ein paar Songs, wo ich mal so kurz, also ich einfach mal kurz so immer, ich habe es während des Arbeitens laufen lassen. Was arbeitest du denn, Rüdiger? Ruhe jetzt. Ich hat immer mal wieder, oh, das würde ich gerne mal hören.
Ja, ich habe es nicht so aufmerksam gehört, muss ich sagen. Das ist ja auch schon eine Art Urteil. Awaken My Love, das Vorgängeralbum, war tatsächlich noch unter meinen Alben des Jahres. Das fand ich auch schon eklektisch, experimentell, auch so ein bisschen ironisch. Ich finde, in allem, was Donald Glover macht, hat er so eine gewisse Grundironie oder
ja,
also eine Reflexion. Er geht nicht tief in die Emotion, sondern bleibt immer kurz davor stehen, entfernt sich dann und betrachtet es von außen. Ich finde, das macht er auch in seiner Musik. Und das stört mich ein bisschen. Da kann ich mich so andocken. Ich finde, es ist ein bisschen, wenn ich gemein wäre, würde ich sagen, es ist ein bisschen ist ein bisschen masturbative Musik. Wenn ich es nett meine.
Das hast du aber fein umschrieben.
Ja. Wenn ich es nett meine, würde ich sagen, fuck, der traut sich was.
Mhm.
Und irgendwo dazwischen liegt für mich so die Wahrheit, auch bei dem Album. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht finde ich es auch wahnsinnig großartig, wenn ich noch ein paar Mal höre. Vielleicht höre ich es aber auch nie wieder. Das ist jetzt alles möglich.
Na, mal gucken, was ich nächste Woche noch sage, wenn ich es ein paar Mal gehört habe.
Ja. Aber unsere Freundin Dua Lipa hat jetzt ihr Album rausgebracht. Future Nostalgia. Und überall wird's als das Pop-Album der Stunde abgefeiert.
Mhm.
Hast du es gehört?
Ja. Wahrscheinlich ist es das Pop-Album der Stunde. Ich muss gestehen, es ist ein bisschen an mir vorbeigerauscht.
Ja?
Dann doch.
Aber es ist ein Sack voller Hits, Rüdiger.
Ja, genau. Als das habe ich auch wahrgenommen und dann nicht mehr so genau hingehört.
Unglaublich. Du bist ja quasi jetzt. Du warst doch so eine Pop-Kanone. Du bist jetzt eher ein bisschen auf anspruchsvollere Musik jetzt.
Naja, bin ich so eine Pop-Kanone?
Vielleicht war es das nicht, vielleicht war es nur meine Wahrnehmung, weil du so eine Comedy-Kanone bist.
Ach so.
Und Louis Dufiné und die Olsen-Bande gut findest, dachte ich, du stehst auch auf eingängige Refrains, aber.
Ja. Vielleicht denkst du das wegen Tegan & Sarah noch damals?
Aber da waren wir uns ja immer einig.
Da waren wir uns immer sehr einig.
Das war immer eine meiner Lieblingsfrauenbands.
Ja, eben.
Kennst du eigentlich von Tegan & Sarah das Hey, I'm just like you, a little messed up in blue vom letzten Album?
Es gefällt mir jetzt schon.
Muss ich fast weinen, wenn ich das höre.
Okay.
Ja. Okay, aber Dua Lipa, ne? Eine Kollegin von mir, Journalistin, hat Dua Lipa ja mal getroffen in dem Promo-Zyklus vom letzten Album und hat gesagt, ihr Resümee, glaube ich, im Musikexpress war es, Dua Lipa ist der langweiligste Popstar derzeit. Zumindest für diejenigen, die Popkultur als etwas Zeitgeistiges begreifen, die Justin Bieber-Dokumentation küchenpsychologisch betrachten und Super Bowl-Halftime-Shows schauen wie eine Operninszenierung. Bisschen wie wir, ne?
Mhm.
Die können eher kein Lied von Dua Lipa pfeifen. Für sie bleibt die Sängerin ein Blatt, das nicht beschrieben wird. Nur, das stört ja längst nicht alle. Und ich muss sagen, weißt du, Rüdiger, mich stört's auch nicht. Ich finde, normal ist das neue sexy.
Stören tut's mir auch nicht, weil sie mir sympathisch ist.
Ja, mir ist sie zumindest nicht unsympathisch und das reicht ja fast für Sympathie dieser Tage. Ja. Genau, aber ich, also zurück zu dem Album. Ich find's mördereingängig und tatsächlich auch. Es lässt mich gar nicht so kalt, wie ich sage, boah, das ist halt ein Hit, da singe ich halt mit oder singst irgendwann mal Karaoke in ein paar Jahren. Sondern tatsächlich gibt es dann auch Lieder. Ich möchte zum Beispiel das Lied Cool herausgreifen, die mich tatsächlich auch berühren und zum Tanzen animieren.
Mhm.
Und vor allem bin ich ja großer Bass-Fanatiker. Bassline-Fanatiker, das ist ja so der Mucker in mir. Und da sind ein paar höllisch gute Basslicks drauf,
okay,
um mal Musiker Deutsch zu sprechen. Ja, gut. Dann habe ich viel geguckt die Woche.
Ja.
Sehr viel.
Wenn du schon sagst, viel geguckt, Bernie.
Ja, wollen wir mit dem absolut signifikantesten, der salientesten Serie anfangen, die es vielleicht je irgendwo zu sehen gab.
Ahnung, worauf du hinaus willst.
Ja.
Achtung, keine Spoiler, aber wir haben gesehen.
pass auf, ich sag dir jetzt eins, bevor ich anfange. Diese Serie kannst du nicht spoilern. Es ist unmöglich, weil die ist so voller Plot-Twists, unvorhergesehener Dinge, die da passieren und so, ich sag's mal so, Pippi Langstrumpf-mäßig, so die Villa Kunterbunt der Skandale. Es ist unmöglich, das zu spoilern, weil in dem Moment, wo du auch nur ein Detail nennst, gibt's schon wieder, zieht es 40 nach sich, wo du auch denkst, holy fuck.
Ja.
Und zwar, es handelt sich um eine Doku-Serie auf Netflix von Eric Good namens Tiger King.
Ja. Die übrigens laut Netflix die meistgeguckte Serie im Moment auf Netflix in den USA ist.
Und auch bei uns in Deutschland auch in den Top 10 auf jeden Fall.
Okay. Ja.
Du müsstest das Mikro noch ein bisschen, bisschen stiller halten.
Ja.
Jetzt hast du es genau das Gegenteil gemacht, weil ich dich treffe.
Nee, ich habe es justiert.
Ah, okay. Wie viele Folgen hast du gesehen?
2 Folgen.
Ja. Ich habe alle gesehen, Rüdiger. Ich habe es durchgebinged.
Bernie, sehr gut.
It hit me like a hammer.
Du, und sag mal, ich habe es angefangen zu gucken, nicht wissend, dass es eine Serie ist. Ja. Ich habe gedacht, es wäre eine Doku. War ein bisschen überrascht, als sie dann schneller vorbei war, als gedacht. Sehe da, ach Gott, es sind ja 7 Folgen. Das heißt, das hält es durch.
Oh, holy fuck, it does, ja.
Ja, also, das wäre, ich gesagt, die Gedanken, die ich gerade geäußert hatte, hatte ich nach der ersten Folge. Die zweite hat mich schon eines Besseren belehrt. Also, wenn man, im Grunde genommen, ich stoße mit dir ins gleiche Horn, aber wenn man irgendetwas spoilen könnte dann wirklich nur den Gedanken, wenn du denkst, es ist schlimm, es kommt immer noch schlimmer.
Ja, genau. Vielleicht sagen wir kurz, worum es geht. Es geht um jemanden namens Joe Schreibvogel, alias Joe Exotic. Er ist ein Tiger. Er besitzt einen großen Privatzoo. Er hat, glaube ich, am Ende irgendwie mehrere hundert, nicht am Ende, sondern hat irgendwo mittendrin hat er mehrere hundert Tiger.
Er hat 187 Tiger. Also ich glaube nur Tiger. Und es gibt ja auch noch Löwen und es,
Krokodile, also Alligatoren.
Es gibt alles. Ja, das ist sowieso verrückt. Wenn du denkst, okay, der hat sehr, sehr viel. Okay, Großkatzen sind voll dein Ding. Na gut, er ist wahrscheinlich so ein Katzenmensch. Ah ja, ach, guck mal da ist noch, er hat einen Alligator da im Wasser. Ach, guck mal, ein Bär. Oh, jetzt hat er einen Affen auf der Schulter. Ah, mit dem Affen kommt er auch klar. Und wenn du denkst, es kommt nicht mal schlimmer, dann läuft noch ein Dackel durchs Bild. Also es ist Tiere.
Es ist ein sehr exaltierter Typ. Es ist so ein gayer Redneck mit schwul verheiratet mit 3 Männern. Das ist tatsächlich ein leichter Spoiler, aber das wusstest du das schon?
Ja.
Ja, okay, gut, dann kommt es in Folge 1 vor. Ein großer Narzisst auch. Und das Interessante ist auch, es wird gleich im Intro gesagt, es gibt, glaube ich, in der freien Wildbahn noch 4000 lebende Tiger.
Ja.
Und auch wenig Weiße, glaube ich.
Ja.
In Amerika gibt es aber, glaube ich, 10 bis 15.000.
Ja, es leben weit deutlich mehr, also Privatzoos are obviously a thing.
Ja.
Es leben mehr Tiger in amerikanischen Privatzoos als in Rest der Welt.
Ja, ich kann auch, also hier gibt's ja eh keine Privatzoos so richtig, aber ich glaube, ich möchte auch nie wieder in einen gehen.
Das hat mich übrigens mächtig erinnert. Es gibt, damit ist er wirklich auch bekannt geworden. Wir haben doch schon mal kurz, glaube ich, im Brennerpass geredet über einen Stand-Up-Comedian, Nate Bargatze, der erzählt, und das ist auch ein Riesending geworden, das hat sich auch so selbst, also auf TripAdvisor, verselbstständigt, der war, auch in einem Privatzoo, aber bei jemandem in Florida, glaube ich, der spezialisiert war auf Reptilien und Schlangen. Und ich hätte ja auch wirklich Angst um meine Sicherheit, ganz einfach. Ich bin ja auch völlig fasziniert von diesen Leuten, die sich diese Privatzoos angucken. Wenn dahinter irgendwelchen, ich weiß nicht, wenn der TÜV Rheinland hat sich nicht um diese Zoos und diese Absperrung gekümmert. Also, das ist genauso, wo die besuchen dann, er besucht dieses Reptilienhaus und du bist irgendwann in einem Raum, der etwa so groß ist wie dieses Zimmer hier, Bernie, mit einem Krokodil alleine.
Ich habe mal, als ich mit einem Kumpel mal 2006 auf Griechenland mit dem Auto, Kreta mit dem Auto rumgedüst bin, haben wir mal an so ein Rundown, so einen geschlossenen Vergnügungspark gesehen und haben da ein bisschen rumgestöbert und dann hat uns aber jemand quasi zur Raison gerufen und es war der ehemalige Besitzer, der da einmal im Jahr noch campt.
Ja.
Dort hat ihn seine Frau verlassen mit dem Autoscooter-Typen oder so ähnlich.
Die sind mit dem Autoscooter davon gefahren.
Das ist eine tragische Geschichte. Und der ist tatsächlich noch mit einem Affen und und Reptilien und auch Skorpionen noch unterwegs in seinem Wohnmobil durch Griechenland. Und eben auch so ein alter Schausteller mit Tieren. Und der, glaube ich, hat sich dann so ein Skorpion auf die Hand gesetzt und uns gezeigt und wollte den auch uns auf die Hand setzen. Und wir haben so, no, we're good, thanks.
Ja.
Hat mich sehr, der Jürgen, und das ist auch interessant, weil war eigentlich ein sympathischer Typ, aber tatsächlich auch.
Ein Deutscher?
Ja. Ja, aber auch irgendwie ganz schön emotional ganz schön runtergekommen. Und da hat mir damals über den Blog, als ich noch gebloggt habe, hat mir die Tochter auch geschrieben, so, ich habe jahrelang nichts mehr von ihm gehört, aber jetzt habe ich gegoogelt und gelesen, wie es ihm geht. Das ist interessant. Vielleicht wollen wir uns mal kurz austauschen, wie es meinem Vater denn so geht.
Das ist ja irre.
Ja, musste ich nochmal dran denken bei Tiger King.
Ja, da passieren auch eine Menge so irre Sachen halt.
Ja, ich würde sagen, für Tiger King, für so eine Doku ist echt, ist Netflix erfunden worden.
Ja.
Und ich glaube eigentlich, jemand auf einer amerikanischen Website schrieb so, Documentaries gotta retire after that. Weil, also vor allem True Crime, es ist auch eine True Crime Doku, das ist auch kein Spoiler, du kannst im Prinzip nie wieder eine True Crime Doku machen, die mit so viel Wendungen und Twists und wo so viel absurde Sachen und wo sich quasi, du denkst, es geht um das eine, aber es geht um das ganz andere und dann kommt noch das. Also das setzt sich fort bis zur letzten Folge 8, glaube ich, gibt's sogar, letzten Folge fort. Also du wirst immer wieder, also kommt immer wieder der Moment, wo du denkst, das gibt's nicht. Ich habe auch gelesen, jemand hat geschrieben, wenn du jemals mit so einem Skript ankommst, egal ob für Fiktion oder Dokument, you'll be wildly laughed out of the room. Du wirst hochkant rausgelacht und rausgemobbt für so einen Scheiß. Das kann man sich nicht ausdenken. Und man kann es auf der oberflächlichen Seite natürlich auch so ein bisschen witzig oder kurios finden, die ganzen Leute, die da mitmachen, aber es ist eigentlich schon tief trauriges Porträt von so Rural America, aber eigentlich auch der ganzen Menschheit, wenn man so will.
Also es sind viele dabei, wo man denkt, okay, die waren jetzt justified so crazy.
Ja, genau. Und es ist auch wirklich niemand so richtig sympathisch. Also die meisten Leute sind wirklich downright evil, muss man sagen.
Ja.
Jeder lügt. Everyone's a piece of shit. Wirklich jeder lügt, fast jeder bei Ranky, dem Mitarbeiter im Park, bin ich mir nicht sicher, der könnte, dass der keine Beine hat oder eben so schon Beine. Bei dem bin ich mir nicht sicher, aber die anderen lügen echt, also wie gedruckt, muss man sagen. Da gibt's auch diesen Doc Antles,
fantastisch,
der auf dem Elefanten reitet, der eigentlich ein Sexguru ist. Ich glaube, der hat auch noch eine eigene Doku verdient.
Ja.
Also da muss was nachkommen, das kann nicht sein. Den kann man so nicht stehen lassen. Der ist ja nicht minder crazy als der Joe Exotic. Nein. Und dieser amerikanische Albtraum, der hört wirklich nicht auf. Das geht immer bis zum Punkt, wie jetzt haben die so viel Geld verloren oder jetzt müssen die den Laden dicht machen oder jetzt passiert das oder jetzt gibt's hier wird jemand des Mordes verdächtigt oder sonst irgendwie so. Aber es hört nicht auf. Es ist quasi ein nicht enden wollender Albtraum bis zum Schluss. Und am Ende ist es gar nicht mehr lustig. Es ist so drastisch und es ist so krass, was da passiert, dass ich dir noch nicht mal sagen könnte, ob das eine gute Doku ist. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob das irgendwie auch nur noch die geringste Rolle spielt, also bildlich ist es super, aber wie es so inhaltlich ist. Und am Ende muss man sagen, das ist jetzt kein Spoiler, ganz am Ende kommt tatsächlich noch so ein kurzer Anhang, wo man mal so überlegt, ach Mensch, die armen Tiger.
Ja.
Und ich finde, entweder hätte man das schon in der Doku, das wäre meine einzige Kritik, entweder hätte man das in der Doku mal ein bisschen mehr sich mit dem Wildlife, tatsächlichen Wildlife beschäftigen müssen und was der Aufenthalt in Käfigen so mit so Tigern macht, weil auch Carol Baskin von Animal Rescue, die hat ja ihre Tiger, die sie rettet, der dann auch nur in kleinen Käfigen oder noch kleineren Käfigen sogar.
Ja, auch alles zweifelhaft.
Ja, und bin noch nicht fertig, sorry. Das wird ja dann am Schluss angehängt so, ja, was ist denn mit den Tigern? Also entweder man hätte es quasi unter der Serie schon mal, oder man kann es dann eigentlich komplett weglassen, weil es ist ja das drängt sich einem ja als allmächtiger Gedanke auf, die armen Viecher. Ja, okay, was wolltest du fragen?
Dass du den Skorpion nicht auf der Hand haben willst, hast du gesagt, wie stehst du zu Tigern?
Ja, von meiner Katzenallergie abgesehen, würde ich eigentlich schon sagen, dass ich eine Cat-Person bin oder war. Ja, ich weiß nicht, theoretisch würde ich mich das schon trauen.
Ich glaube, man muss schon unterscheiden zwischen Haus- und Großkatze.
Theoretisch würde ich mich schon, ich hätte mich schon getraut, wenn jemand zu mir gesagt hätte, das ist ungefährlich, aber nach der Doku nicht mehr.
Ja, weil wer soll das sagen?
Ja, aber ich bin so naiv, dass ich sogenannten Experten immer glaube. Wenn mir in Amerika vielleicht nicht, aber in Deutschland, wenn mir jemand sagt, Mensch, das ist ganz ungefährlich, ich bin Dr. Brömme vom Tiger-Institut Cuxhaven, würde ich sagen, Mensch, das ist Dr. Brömme.
Jetzt kriegen wir eine böse Nachricht vom Tiger-Institut Cuxhaven.
Entschuldigung. Sorry about that. Ja, aber jetzt nicht mehr. Kommt es auch in der ersten Folge vor, wo die Mitarbeiterin oder Transgender? Ja, gut. Wir dürfen ja nicht mehr spoilen, aber ja. Also da kann man nichts. Es ist sensationalistisch, aber es ist quasi sensationalistisch, denkt man erst, weil so viel Scheiß passiert und weil so viel kaputte Leute sind, aber es ist eigentlich sensationalistisch, wie viel Böses auch im Menschen ist, muss man sagen. Wie wenig er sich um die Tiere scheißt, von denen er behauptet, er wird sie retten.
Ja.
Okay, dann habe ich gesehen, den Anfang von Blow the Man Down. Das ist jetzt meine Amazon Prime-Runde.
Okay.
Das ist so ein Krimi-Drama, wo es um zwei Frauen geht, in einem Fischerort. Bisschen so ein Noir-Film. Jemand hat gesagt, am besten im Doppelpack mit der Leuchtturm gucken.
Ja.
Der Lighthouse.
Hast du ja schon gesehen?
Ja. Ja, habe ich auch schon berichtet hier im Brenner.
Ja, danke. Ja.
Also eine Feststellung. Blow the Man Down habe ich nur 20 Minuten gesehen. Fand ich ganz gut. Zieht sich aber ein bisschen.
Selbst in den 20 Minuten?
Ja, finde ich. Gut. Aber ich kann empfehlen auf Amazon Prime Longshot, eine ganz fantastische Rom-Com tatsächlich mit Seth Rogen und Charlize Theron. Seth Rogen ist so ein Investigativjournalist, der sich gleich am Anfang ganz wunderbar in so einen Nazi-Zirkel einschleust und da hochkant flüchten muss. Das ist sehr lustig.
Interessiert mich schon jetzt, ja.
Und Charlize Theron ist, glaube ich, er will Präsidentin werden oder so. Und okay. Er ist ihr Redenschreiber, wird er dann. Und sie sind auch Jugendlieben, wenn man so will. Oder er hat sie angehimmelt, weil sie früher seine Babysitterin war.
Klingt gut.
Sehr, 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 sehr.
Wer ist das? Longshot?
Longshot, ja, genau. Ja. Und natürlich auch Amazon Prime auch noch, für euch zu Hause bleibe, für alle Stubenhocker und Stubenhockerinnen. Burning, dieser koreanische Film, den ich schon letztes Jahr empfohlen habe, der fast genauso gut ist wie Parasite, aber auch Längen hat. Und Midsommar ist natürlich jetzt da, der wirklich absolut horrende, aber auch irgendwie horrend lustige Ari Aster-Film, der letzte. Den deine Frau gesehen hat und du nicht. Aber ich würde ihn dir auch nicht empfehlen.
Stimmt, ja.
Ich bin auch zu zart beseitet dafür, eigentlich. Mich auch, würde ich auch nicht nochmal anschauen. Und jetzt, was ganz Neues, worüber wir auch kurz sprechen, ist, es gibt jetzt viele Filme, die gerade im Kino liefen oder laufen würden, muss man ja sagen, als Online-Premieren bei Amazon auch. Zum Beispiel wie The Invisible Man mit Elizabeth Moss.
Ja.
Ja. Hast du da schon was wahrgenommen von diesen Online-Premieren? The Hunt, Anna?
Ich habe noch nichts gesehen, nein.
Nee, gut. Sind jetzt auch keine zwingenden Filme bisher gewesen. Aber würdest du zum Beispiel, wenn jetzt ein Film kommt, der dich wirklich interessiert, wo du ja nicht ins Kino gehen kannst, würdest du sagen, Mensch, 17 Euro, ja?
Statt Netflix, meinst du?
Ja.
Also statt. Ja, Leute tun es wohl offensichtlich, ne? Aber ich. Ja, ich weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich nicht.
Ich warte ja drauf, dass hier unser Ford versus Ferrari, der kommt jetzt in den Tagen als Leihvideo. Zum Kauf gibt's ihn schon. Da habe ich Bock drauf.
Ja, ich auch.
Vielleicht
sag mal du. Hast du Disney Plus?
Ja.
Jetzt?
Ja, dazu komme ich doch gleich.
Ah, gut.
Darauf arbeite ich drauf hin. Dann habe ich noch gesehen, The Platform auf Netflix, aber nur die ersten 20 Minuten, weil dann fand ich es zu dämlich und habe es ausgeschaltet. Hast du damals Cube gesehen, diesen Science-Fiction-Film?
Nein.
Ich glaube, das sind so Filme, die mir in den 90ern gefallen hätten. So edgy, brutal, dystopisch irgendwie. Ich dachte so, boah, pushes me. Und jetzt sage ich so, nee, das ist mir zu brutal und zu viel auf Effekt. Es geht im Prinzip um, ja, auch ein dystopischer Science-Fiction-Film. Es geht im Prinzip um eine, man ist auf einer Plattform, es gibt, glaube ich, 140 Stockwerke oder so ähnlich und du kriegst, ganz oben gibt es eine Festtafel und je weiter runter du kommst, desto kriegst halt nur noch die Reste. Und ja, da geht's irgendwie schnell in den Kannibalismus etc. Zumindest denke ich das, ich habe es ja nur die ersten 20 Minuten gesehen, kann's also gar nicht spoilern. Ja, aber das war mir zu, ein spanischer Film, glaube ich, so schauspielermäßig nicht schlecht, aber ist mir zu plakativ und auch zu brutal einfach, ne? Rüdiger, du hast Unorthodox gesehen.
Ja.
Ein Bestseller, der jetzt verfilmt wurde für Netflix.
Ja, genau. Bestseller ist eine Biografie von einer Frau, die heißt, glaube ich, Deborah Feldmann. Es geht um es ist ihre eigene Geschichte. Es geht um eine junge Frau, die aufwächst in New York, in einer jüdischen Sekte, also der Chassiden. Also was, glaube ich, übersetzt heißt auch, also es hat was mit frömmig, also die Chassiden leben ein extrem frommes Regelwerk des jüdischen Glaubens
also
aus.
Also orthodoxe Juden kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, also
ultra-orthodoxe.
Ja, ist wirklich der Begriff, da passt es. Ja. Ultra-orthodox. Und es gibt verschiedene Formen der Chassiden, aber es ist also eine, der sie lebt. Und ja, es ist also das, gerade auch das Buch, also auch da hat meine Frau es mal wieder gelesen, ich nicht, ist also ein tiefer Einblick in diese Lebensweise, genau, das ist verfilmt worden jetzt übrigens von Maria Schrader, wenn sie dir noch was sagst.
Natürlich.
Ja, und genau, als Vierteiler auf Netflix, ich habe jetzt bis jetzt nur die erste Folge gesehen. Ja,
und man muss dazu sagen, die Handlung ist, die flüchtet aus dieser sektenartigen Struktur nach Berlin.
Nach Berlin,
von New York nach Berlin.
Ja, sie flüchtet, genau. Und ja, und es ist keine leichte Kost. Sie ist halt durch das, was sie ist, sie ist halt schwierig, sie ist viele Dinge nicht gewöhnt im Umgang mit Menschen, aber man gibt ihr aber, ich gebe ihr noch Credit dafür, ich will es auch weiter gucken, aber es ist spröde, es ist keine leichte Kost, es guckt sich jetzt nicht leicht weg.
Ja, lustig, das habe ich mir auch gedacht, aber es ist wirklich Wahnsinn, wie Netflix ist plakatiert in der ganzen Stadt.
Ne? Ja.
Riesig, als wäre es auch echt so ein, als wäre es echt dieser, ja nicht wie ein Actionfilm, aber es wäre es echt so die nächste neue Mystery-Ding irgendwie.
Ja, so sieht's auch aus. Und da irgendwo, da liegt auch so ein bisschen, glaube ich, ich muss es weiter gucken, ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem. Es ist so, stimmt, die Plakate, es sieht ein bisschen nach, es könnte auch so ein seltsamer Party-Berlin-Film sein.
Ja, so 24 Hours Berlin oder so.
Ja, sowas.
Ja, ja.
Ja.
Ja, ja, ich tue mich, Thema interessiert mich, aber irgendwie, ich sag nur Better Call Saul, Mama will mal halt Sachen nicht gucken. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es gute Kritiken bekommen hat an Orthodox, aber ich glaube schon.
Ich habe auch nicht geguckt.
Ich glaube schon. Ja, sonst noch ein Kuckuck von dir?
Ich werde es weiter gucken.
Ja, aber sonst noch ein Tipp von dir, oder?
Was ich geguckt, nee, das, ich gucke gerade, aber weißt du, ob wir noch darüber reden wollen, das gibt's halt schon lange auf Amazon Prime. Wir gucken das abends in der Familienrunde, This Is Us. Hast du das mal gesehen?
Nee, sag mir gar nichts.
This Is Us, die Deutsche ist im Deutschen, wo sich meine Tochter regelmäßig immer noch aufregt, Das ist Leben. Ja, eine Familien.
Ach, das ist aber, also sag ich dir als Übersetzer, das ist eine clevere, wenn man nicht This Is Us, das sind wir, sagen will.
Ja.
Aus irgendeinem Grunde, weil das vielleicht ja auch besetzt ist oder so, ist Das ist Leben.
Ja.
Gar keine unclevere. Muss man, also es ist auch so, ja, finde ich eine ganz, zumindest eine sehr praktische Lösung.
Das stimmt. Ja. Naja, das ist Leben, das klingt so. Ach, ich weiß nicht.
Spiegelt vielleicht den Inhalt nicht wieder, ich kenn's ja nicht.
Ein bisschen. Naja, es ist eine Familie, es wird auf verschiedene Zeitebenen erzählt. Es wird also im Grunde genommen die Geschichte einer Familie wird sich sehr entblättert, auseinandergefaltet. Genau, es geht um Adoption, es geht um Zwillinge, es geht um Tod, es geht um alles, worum es immer so mit Familie geht. Und es ist aber wirklich, ich find's wirklich sehr gut.
Hm. Ja, ich habe jetzt nicht wirklich verstanden, worum es eigentlich geht.
Nee, ich auch nicht. Ich, von dem, was ich gesagt habe.
Nee, ich nehme an, es geht um eine Familie.
Ja, es geht um eine Familie. Aber
kann man das wenigstens festhalten.
Und es ist auch zwischendurch sehr lustig, aber es ist auch sehr tragisch. Und ich rede nur Floskeln, aber jetzt muss ich noch mehr reden. Es ist wirklich gut, aber es ist so eine Serie, wo ich sage, es klingt jetzt so blöd, aber es würde in Deutschland niemals funktionieren. Und die Figuren sind unglaublich vielschichtig. Und es ist alles, was man so jetzt gerade auch sage, kommt sehr cheesy daher. Und es geht um Adoption und sowas und natürlich große Gefühle. Aber es hat so einen Humor unter allem. Und trotzdem ist das alles emotional auch so gefüllt. Und es ist auch wirklich tragisch. Und es wird sehr, sehr gut mit diesen verschiedenen Zeitebenen gespielt. Also wo du schon es passiert etwas in der Jetztzeit und du siehst in der nächsten Szene im Grunde genommen den Ursprung dieser Familientradition oder dieses Problems in der Familie. Teilweise sogar mit den gleichen Schauspielern in der Elterngeneration. Und du siehst bei allem, wo es herkommt und du siehst auch Fehler, die innerhalb einer Familie gemacht wurden, besonders im Rahmen einer Adoption, und jeder versucht nur das Beste für den anderen und es passieren unter Umständen trotzdem Katastrophen. Hm. So. Und das ist wirklich sehr, sehr gut.
Okay. Kannst du deine Mütze um den Griff des Mikros mal vielleicht wir haben jetzt sehr viel Griffschall, wir müssen uns da eine Lösung überlegen, ja.
Das ist neu.
Ja, das ist auch keine, das ist jetzt nur so ein, wir müssen verzeihen, es ist eine Corona-Maßnahme.
Ja.
Rüdiger ist nicht quasi im Stativ drinne wie sonst, sondern er hat eine Handgurke, ne? Wie
man, ja, das Ding ist wirklich scheiße schwer, muss ich mal sagen.
Ja, ja, ja. Es ist auch nicht, ich kann dir auch ein anderes Mikro geben demnächst, aber ja, am besten wir bauen dir das mal auf, wo du
dann wieder im Stativ. Nein, du sagst dir was, ich habe jetzt in Vorbereitung, habe ich nochmal einen sehr alten Podcast von uns gehört, so Folge 20 oder sowas, wo wir noch das alte Setup haben. Ich glaube, wir sollten bei diesen Mikrofonen hier bleiben, Bernie.
Ja, ja, auf jeden Fall. Kein Zweifel. Das andere Mikrofon war auch gut. Sie haben halt nur zu zweit reingesprochen, ne?
Ja, wahrscheinlich war das Problem.
Ja, das ist so, als würde man uns im Raum aufnehmen, wie wir so aneinander vorbeigehen die ganze Zeit irgendwie.
So klang es auch.
Ja, okay, gut. Ich habe jetzt Disney. Ich habe die Disney Plus abonniert.
Ja.
Ich habe es getan. Habe ich es ja angekündigt, ne, lange. Ich möchte vorwegnehmen, ich finde es nicht gut, dass Disney ein Monopol an allem hat, quasi. Ich finde es nicht gut, dass Disney Star Wars, Marvel, National Geographic, Simpsons und alles macht. Und alles.
Pixar.
Trotzdem.
Das leuchtet in deinen Augen.
Ja, nein, es ist gar nicht so, dass ich mir jetzt irgendwelche Pixar-Filme da anschaue oder zum 10. Mal Rogue One.
Ich schon.
Sondern, hast du es auch abonniert?
Ich hab's, ja.
Ja, okay. Du bist ja quasi der, also bist der Abo-King eigentlich.
Ich erstens bin ich der Abo-King, zweitens, als die Kinder gesehen haben, was da alles drin ist, gab's keinen Weg mehr zurück.
Okay. Ich hab's halt wegen Clone Wars gemacht.
Ja.
Wir gucken Clone Wars und ich muss sagen, holy shit, bei Clone Wars, da steht die Action im Vordergrund.
Ja.
Also was da an Lichtschwert, schwere Waffen, was da an Lichtschwert-Duellen und Raumduellen und so, also das ist teilweise, oft lässt ein bisschen die Charaktertiefe vermitteln, aber I don't give a shit. Ich muss sagen, das gefällt mir besser als so mancher Star Wars-Film.
Ja.
Also ich habe da wirklich sehr, sehr viel Spaß und vor allem, da sind halt auch wirklich sehr viele gute Nebencharaktere. Zum Beispiel die fantastische, in Star Wars-Kreisen natürlich längst eine Kultfigur, die legendäre Ahsoka, Anakins Padawan, die auch die Order 66 überlegt. Und jetzt kommt mein Segway zu einer brandaktuellen Meldung, in der zweiten Staffel von The Mandalorian auftauchen wird.
Ah.
Ich schwöre, Ahsoka ist der coolste Jedi ever.
Ever.
Ja, Ahsoka ist der Wahnsinn.
Verstehe.
Kommt nicht in Clone Wars, kommt auch in Rebels vor, also der Nachfolgetrickserie. Und Ahsoka bringt's. Die bringt's. Okay. Kannst nicht anders sagen.
Ja.
Also alte Idiom, die bringt's.
Ich krieg immer mehr so Geheimtipps, was so auf Disney Plus drin sein soll.
Nämlich?
Zum Beispiel die 90er Jahre X-Men-Serie.
Die ist animierte. Gut, stimmt, die ist drin?
Die soll sehr gut sein, ja.
Also ich weiß natürlich, dass sie sehr gut ist, aber ich wusste nicht, dass sie drin ist.
Sie ist wohl drin,
Weil ich dachte, X-Men ist so ein Fox-Property, aber dann haben die das irgendwie sich da reingekauft. Okay, das ist ein guter Tipp. Das wär ich
du, und weil du vorhin nur gesagt hast, Pixar-Kurzfilme. Wenn du 5 Minuten hast oder wer 5 Minuten hat, möge sich bitte kurz den Pixar-Kurzfilm Presto angucken. Das ist wirklich einer der bezauberndsten, lustigsten Kurzfilme, die Pixar, glaube ich, je gemacht hat. Haben sehr viele lustige Filme
gemacht. Da ich, glaube ich, alle Pixar-Filme im Kino gesehen habe, habe ich wahrscheinlich auch alle Kurzfilme dazu gesehen.
Wahrscheinlich.
Im Vorprogramm.
Ein Zauberer, der auf die Bühne tritt mit dem alten Trick Kaninchen aus dem Hut.
Ja, den habe ich gesehen.
Ja.
Bin kein Fan von Pixar-Kurzfilmen.
Ach, auch Bernie. Das ist ja wie, ich bin kein Fan von...
Kaninchen.
Ja, oder ich bin kein Fan von kalten Glas Cola oder ich bin kein Fan von frisch gebackenen Schokoladenkuchen.
Bin ich auch nicht.
Nee, was? Na gut.
Nö, es ist was nett ist. Charming, aber irgendwie nicht kein Muss.
Nee. Na gut.
Ja, du darfst ja mal sagen.
Natürlich.
Ist ja auch
der
Platz für unpopuläre Meinungen hier.
Ja.
Okay, weißt du, was mich bitte bei diesem ganzen Clone Wars hat mich nochmal drauf gebracht? Ich musste leider nochmal an diesen Rise of Skywalker denken.
Mhm.
Und Rüdiger, ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich mich nochmal geärgert habe.
Mhm.
Also es ist mir überhaupt selten passiert, dass ich mich überhaupt über einen Film je so geärgert habe. Und ich möchte auch gar nicht zu diesen Angry Fanboys zählen und irgendwas online posten und so. Aber ich habe auch die Emotion versucht, schnell zu verdrängen nach dem Film. Aber jetzt kam sie echt wieder hoch mit Clone Wars, wo ich so einen Spaß drin hatte. Und The Rise of the Skywalker... Auf The Skywalker vor allem. Ich habe dann, erstmal ist der Honest Trailer dazu rausgekommen.
Der ist sehr lustig.
Ja, der ist wirklich sehr lustig. Dann gibt's auch von der Website, von dem YouTube-Channel Screen Crush, Why Rise of Skywalker is so very, very bad. Sehr schönes Essay, also Audio-Essay. Dann von so einem Screenwriter, Just Right. The Rise of Skywalker is the most frustrating J.J. Abrams Film. Das habe ich mir alles angeschaut auf YouTube und...
Du gibst es dir aber auch ganz gut.
Ja, ich muss sagen, irgendwie befriedigt mich das auch, wenn jemand da derselben Meinung ist wie ich, aber es ist so sorglos, es ist so lieblos, es ist so respektlos gegen auch über der alten Trilogie, was J.J. Abrams da macht, und ich komme nicht über dieses dämliche Ding weg, dass der Imperator plötzlich wieder da ist und eigentlich nichts macht und es macht mich immer noch fertig, dass man quasi Kelly Mary Tran, die Rose gespielt hat in The Last Jedi, die Frau, die keiner, die die Arschgeigen nicht im Film haben wollen und mit Hasskommentaren und rassistischen und chauvinistischen und Drohbriefen überschüttet haben, dass die quasi ihren Willen bekommen haben, indem man die Frau fast komplett aus dem dritten Film rausgeschnitten hat. Das ist so, jemand hat gesagt, you're catering to the worst part of your audience, Disney. Das macht sehr gut. Mich, das tut mir immer noch in der Seele weh, wirklich. Mhm. Abgesehen, und ich finde, der Film war so schlecht, dass im Prinzip was vielversprechend angefangen hat mit Charakteren, wo man gesagt hat, Mensch, Rey ist doch ganz cool. Und dann bei Last Jedi, hey, Rey kommt aus dem Nichts, die ist wirklich so, die ist ein self-made Jedi. Und Finn hat alles, was man braucht, eigentlich einen coolen Charakter zu sein. Und dann Paul Dameron, wir lieben Oscar Isaac, hey, vielleicht haben Finn und vielleicht sind die schwul und dann gibt's ein schwules Star Wars Fighter Pärchen und so. Es war alles gut angelegt. Also hat J.J. Abrams hat auch wirklich ein paar Sachen gut vorbereitet. Adam Driver war natürlich wirklich a get, ne? Der hatte auch Chemie mit Daisy Ridley. Es hat viel gestimmt, auch was vorbereitet wurde. Rian Johnson hat es gut weiterentwickelt. Und dann wird alles so.
Wurden alle enttäuscht.
So in die Grube gefahren, dass am Ende bleibt jetzt doch wirklich der Nachgeschmack, okay, die neue Trilogie hätte man sich sparen können. Mhm. Bei allen guten Ansätzen. Mhm. Jemand wie Rey, die ja genauso viel Filmauftritte hatte, naja gut, wenn man jetzt mal die Cameos weglässt, wie Luke Skywalker oder Han Solo oder etc., wird niemals auch nur im Ansatz den Status haben, den irgendwie Leute aus der Originaltrilogie hatten. Oder sogar, Rey wird noch nicht mal so beliebt sein wie Ewan McGregor, der sich jetzt wirklich auch nicht den Arsch abgespielt hat in den Prequels irgendwie. Nein. Man wird selbst mehr über Anakin, über Hayden Christian wird man wahrscheinlich irgendwann mal mehr
positiv reden, als über
Daisy Ridley, was mir wirklich leid tut, weil die Schauspieler können nichts dafür. Absolut nichts. Na gut. Willst du was zum Thema?
Aber jetzt müssen wir nichts mehr drüber sagen, oder?
Nein.
Über Star Wars. Lass uns damit durch sein, ja?
Über Star Wars werde ich nie durch sein. Das ist einfach, Das ist meine Jugendliebe.
Verstehe.
Ich liebe Star Wars. Okay. Warum soll ich aufhören, es zu lieben, nur weil er so einen scheiß Film macht?
Ja, das stimmt. Na gut.
Du willst noch nicht drüber reden, stimmt's?
Ja.
Aber ich muss es ja irgendwo los. Ich muss irgendwo los.
Du, ich werde auch demnächst Star Wars mit meinem Sohnemann gucken.
Ja. Willst du was zum Thema Fußball sagen? Gibt's was Neues?
Der Fußball, was ich sagen wollte, war das zu den Wetten. Ansonsten, ja, der HSV hat seinen Vorstand noch rausgeworfen.
Ja.
Marcel Janssen.
Aufgestiegen, ne?
Ist aufgestiegen. Ich muss bei Marcel Janssen immer, ich weiß nicht, haben wir das damals zusammen gesehen? Irgendwie hatten wir drüber geredet. Wir hatten mal wie so ein längeres Interview als, das ist schon 3-4 Jahre her, aber auch da war der HSV natürlich in der Krise, immer von Gitzdol sprach. Und irgendwelche Bemerkungen machte, wenn die Presse alles wüsste, aber ihr wisst ja gar nichts. So, wo man alle ganz Deutschland gerätselt hat, was hat er denn jetzt damit gemeint? Aber er ist jetzt da der sozusagen the man in charge. Ja, mal gucken.
Man hat fast einen neuen Vertrag mit Thomas Müller ausgehandelt.
Ja.
In case anyone cares, bei Manuel Neuer dauert's noch.
Juventus Turin ist vorangegangen. Also die, glaube ich, da konnten sich die Spieler als erstes auf einen gewissen Gehaltsverzicht einigen. Woanders läuft das, glaube ich, alles nicht ganz so rund.
Ja, auch da sind wir wieder bei dem Thema, da müssten die Leute selber sagen, okay, ich komme klar.
Mhm.
Na, ja. Nicht darauf warten, bis man da gezwungen wird, sondern so Goretzka, Kimmich-mäßig, weißt du, so ins Proaktive gehen. Ne?
Ja, ja.
Dann hat Kicker noch veröffentlicht, die unfairsten Spieler der Bundesliga.
Das ist auch ein guter Zeitpunkt.
Ja, ich sag jetzt, ich will es nicht, Cordoba ist dabei, Strelli Mamba ist dabei, kann man sich gar nicht vorstellen, ein netter Kerl. Grujic, unser Freund Grujic ist dabei. Davy Selke, dein Liebling, ne?
Was?
Gehört zu den unfairsten. Wirklich? Leonardo Bittencourt hier, ein Rüdiger Liebling nach dem anderen.
Bellarabi wird da bestimmt auch gleich auftauchen.
Breel Embolo, ne? Find's auch nicht schlecht.
Ja.
Markus Ingvardsen kannte ich gar nicht. Ja. Aber das nur am Rande. Ansonsten haben wir jetzt noch letzter Programmpunkt hier, Sopranos Rewatch.
Oh mein Gott.
Und zwar gibt's Verschiedenes dazu zu sagen, aber erstmal möchte ich erwähnen, dass wir von unserem Hörer Lukas seine Bachelorarbeit zugeschickt bekommen haben, wo es um, es ist eine genderwissenschaftliche, ich habe es jetzt leider am anderen Computer, kannst du was dazu sagen? Dann kannst du, Rüdiger schüttelt den Kopf, ich habe es leider am anderen Computer, habe ich es mir abgespeichert, Sekunde mal. Es ist tatsächlich so, dass er eine Arbeit geschrieben hat, in der auch die Sopranos analysiert werden. Es nennt sich, okay, jetzt mache ich es auf, weil jetzt falsch zu zitieren wäre natürlich sehr unwissenschaftlich und es ist ein sehr akademischer Text und ich stehe ein bisschen drauf, es macht mich ein bisschen hot, erinnert mich an meine Studentenzeit, nicht mehr an die Zeit, als ich es auch noch so schreiben musste an der Uni und so, da ging auch anderweitig irgendwie viel. Ah, ja. So eine sexuelle Komponente kann ich da drin entdecken, obwohl es natürlich also, vollkommen asexuell ist, so ein harte wissenschaftliche Ink-Terms. Genau, die Arbeit heißt über Gangster, Drogendealer, Auswanderer und Machos, eine vergleichende Analyse performativer Männlichkeit in TV-Serien. Ja, von Lukas Lindenschmidt. Vielen Dank, lieber Lukas. Ich habe schon mal ein Kapitel von Sopranos und Breaking Bad gelesen. Wie gesagt, ich stehe auf die Ausdrucksweise. Und es ist natürlich, es ist faszinierend, dass man sich da tatsächlich auch wissenschaftlich Gedanken drüber machen darf. Darf man wahrscheinlich schon lange und auch in diesen Studiengängen. Wenn ich damit angekommen wäre in meinem Studiengang, hätte ich gesagt, so, du machst mal hier schön eine Arbeit über Komposita aus dem Nordafrikanischen oder so, die ihren Einfluss ins Deutsche gefunden haben. Ja, Nordafrika klingt jetzt, klingt irgendwie komisch. Aber das fällt mir jetzt nur ein. Es gibt tatsächlich viele Lehnwörter im Deutschen und im Englischen. Weiß nicht, ob es auch Afrikanische gibt. Im Englischen auf jeden Fall, im Deutschen bin ich mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, wir haben geguckt, Staffel 3, Episode 1, Staffelauftakt, Mr. Ruggiero's Neighborhood.
Ja.
Das ist eine Anspielung auf Mr. Rogers' Neighborhood. Mr. Rogers ist dieser Mr. Rogers ist gerade auch mit Tom Hanks ein Film rausgekommen.
Ja.
A Beautiful Neighborhood oder so ähnlich heißt er.
Ja.
Wo es darum geht, um diese Sendung geht, die der immer gemacht hat. Wirklich ein wohlwollender Mensch, der quasi eine Kindersendung gemacht hat für...
Ja, das taucht immer mal wieder auf, ne?
Ja, genau. Oh ja, und Mr. Ruggeros ist, glaube ich, der Klempner und das ist das Wortspiel. Und es geht im Prinzip drum, auf der einen Seite geht es drum, dass das FBI, es ist viel aus der Außenperspektive vom FBI, das FBI versucht eine Abhöranlage in Tonys Keller zu installieren. Oh, auf der anderen Seite, zweiter Handlungsstrang ist, dass Tony einen Wasserschaden hat. Dritter Handlungsstrang ist, dass Patsy Parisi, dessen Bruder Spoons im Zuge der Reinigungsaktion von Corrados Crew ermordet worden ist von Tony, das irgendwie weiß und sich nicht ganz zurechtfindet in Tonys, als Mitglied von Tonys Crew, um es mal vorsichtig zu sagen. Er kam auch schon in der David Lynch-artigen Traummontage vom Staffelfinale vor.
Ja, ah ja.
Das ist die Außenhandlung. Vielleicht mal gleich vorweg dein Fazit zu der Folge?
Ja, ist irgendwie eine spezielle Folge, weil wir das noch nie hatten. Also man kennt sie mittlerweile, die FBI-Jungs, sie haben aber nie eine große Rolle gespielt. Und ich weiß auch, als ich es damals zum ersten Mal gesehen habe, dass man versucht natürlich, weil das die erste Folge einer neuen Staffel ist, dass man vielleicht denkt, okay, das wird der Grundtenor oder das wird das Leitthema dieser neuen Staffel, was es aber, glaube ich, nicht wird. Ich war damals ein bisschen irritiert. Ich fand sie schon ganz gut, weil sie diese Handlungsstränge, die du eben aufgezählt hast, auch dann wirklich auf eine sehr gute Weise zusammengeführt werden. Nämlich zum Beispiel der Wasserschaden und das die Überwachungsaktion, Aktion des FBIs.
Ja.
Zumal wir auch unseren Haupt, Sopranos betreuenden FBI-Agenten, also nicht den Chef, sondern den anderen, der gerne mal auch im Auto an der Straße sitzt und guckt, wie alle davonfahren, ob alle sozusagen das Haus verlassen haben. Man hat ihn auch schon mit durchaus freundschaftlichen Gesprächen mit Tony Soprano gesehen. Ebenso natürlich auch derjenige FBI-Mann, der für Pussy Bonpensiero in der letzten Staffel verantwortlich war.
Ja, du meinst Agent Harris ist der
Freund, ja, Agent Harris, der genau.
Freundliche, ne?
Ja, mit dem man auch mal über Fußball reden kann.
Ja, ja. Den anderen weiß ich jetzt leider nicht, wie der heißt.
Ja.
Aber irgendwie finde ich für ein Staffelauftakt trotzdem schwach.
Tja, also ich war damals ein bisschen auch jetzt so ein bisschen unbefriedigt.
Er tappt mich, wenn es mir bei Sopranos passiert, dass ich anfange, andere Sachen auf dem Rechner zu machen oder mal kurz Wrestling News zu lesen, ist immer ein schlechtes Zeichen.
Mhm.
Ging mir da so. Kann er trotzdem mal ein paar Sachen dazu sagen? Mir ist noch was aufgefallen zu. Jetzt kommt hier im Kopfhörer wird das Thema auf der Sendung eingespielt, weil wir jetzt quasi schon die Länge der letzten Sendung überschritten hatten. Was mir aufgefallen ist noch zur letzten Folge. Das wollte ich noch sagen. Tony hat ja diese Magenprobleme.
Ja.
Diese Lebensmittelvergiftung. Im Prinzip ist mir eingefallen, weißt du, Tony verdaut in der Folge eine ganze Staffel. Und die stößt ihm sauer auf. Das ist mein Fazit. Und Artis Muscheln haben ihm den Magen verdorben. Ich bin jetzt ganz sicher. Weil
ja.
Das Thema der Sendung ist auch, der Feind liegt im Inneren.
Ja.
Der Feind ist in unserem Kreis zu suchen. Sagt doch Silvio Dante in der Traumsequenz.
Zumal ich auch nochmal drüber nachgedacht habe, beim Muscheln ist ja so, Natürlich hat Pussy auch von den Muscheln, glaube ich, gegessen.
Ja.
Aber sie haben ja nicht aus, sie haben ja nicht die gleiche Muschel gegessen.
Ja.
Bei den Muscheln ist ja so wirklich so ein Fall, du hast 20 gute, aber eine schlechte.
Ja. Und es stimmt ja auch, was gesagt wird, dass die indischen Gewürze, die scharfen, das eher den Magen eher auf, also ja, desinfizieren.
Und ich erinnere mich noch sehr, ich habe vor einigen Jahren gelesen, das Buch Bestseller seiner Zeit, Geständnisse eines Küchenchefs, von dem amerikanisch-französischen Koch, der jetzt leider, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren auch Selbstmord begangen hat, Boudin oder glaube ich Boudin, heißt er, glaube ich, ich habe sicherlich falsch ausgesprochen, der sagte, er isst alles. Also auch in sag ich mal, er isst auch wirklich exotische Speisen in fremden Ländern. Er probiert alles aus, womit er wirklich, wirklich sehr vorsichtig ist. Und was, oder nicht nur vorsichtig ist, er isst es wirklich nie auswärts. Er isst es nur, wenn er es selber zubereitet hat. Das sind Muscheln.
Ah.
Weil Muscheln, egal wie aufmerksam du arbeitest, es kann in der Großküche, es kann dir immer passieren, dass da mal eine schlechte dabei ist. Und Fischvergiftung ist schlimm, aber eine Vergiftung mit Muscheln, da sind ein paar Proteine am Werke. Dann geht's dir so wie Toni halt.
Hm. Sag mal, wo ich gerade dein langes Deckhaar sehe, wie sich's über meine Couch nach hinten wallt.
Ist eklig?
Nein, gar nicht eklig. Ich frage mich nur, die Friseurkrise.
Die Friseurkrise, du, ich...
Lässt einfach wachsen jetzt, oder wie machst du das?
Nee, ich
du gehst ja doch.
Ich glaube, dass wir am Ende, also außer halt Leuten, die selber sich auch die Haare schneiden können, ich glaube, dass wir am Ende der Quarantäne aussehen wie die Crew vom Boot, wenn sie wieder in La Rochelle ankommt.
Das ist eine schöne Vorstellung. Mhm. Okay, also pass auf, die Fats, wie man sie nennt. Das Problem habe ich immer, wie ich so fett, in meinem, wo ich gerade der Noir, den ich gerade übersetze, kommt auch immer Fats vor. Und ich möchte es dann immer so gerne auch mit Fats übersetzen, aber dann bin ich mir nicht sicher, ob das im Deutschen wirklich dann, ob das nicht ein bisschen komisch aufgesetzt kommt. Ich übersetze da mit FBI-Agenten. Aber hier darf ich ja sagen, die Fats sitzen da und hören Überwachungstapes, und überlegen sich, Mensch, das ist nicht optimal. Wir müssen mal in den Keller. Toni geht immer in den Keller, wenn er Sachen betrifft. Ja, und da läuft
Weil er Angst hat vor Richtmikrofon.
Ja, und da läuft die Lüftung und da hört man nichts und dann kann man so einen Keller machen. Mhm. Und ja, deshalb wollen sie jetzt im Keller und bauen auch die Lampen nach, wo sie es reinbauen und so und alles so.
Das ist ja schön, ne?
Und sehen dann aber auf dem Monitor so, boah, der Wasserkessel, der macht es nicht mehr lang, ne? Der fliegt ihn bald um die Ohren. Und dann sagt er so.
Ja, wenn es so anfängt zu menscheln, ist immer schön, ne?
Ja. Ja, ja. Genau, der eine sagt ja auch irgendwann so, boah, hier, was hat denn der alles? Und ich habe nur so und so.
Genau.
Ein bisschen Neid.
Die Black und Decker, ja.
Ja, die Black und Decker habe ich auch. Das ist fast ein bisschen stolz. Wenn Toni Soprano die hat, dann muss die gut sein, die Black und Decker. Ne? Aber auf jeden Fall fliegt der Kessel ihm viel, viel eher um die Ohren. Was dann eigentlich heißt für die FBI-Agenten, sie müssen, eigentlich dachte ich, okay, die müssen es abblasen, ihre Überwachungsaktion. Und es ist dann so ein bisschen so seltsam antiklimaktisch auch, dass sie es dann doch machen einfach.
Ja.
Ja. Weil erst dachte ich, das ist der Plot-Twist.
Genau.
Toni kommt mal wieder davon. Und dann gucke ich, es ist erst die Hälfte der Folge zu Ende. Und dann machen sie es doch.
Mhm.
Das ist auch eine sehr kurze Folge mit 47 Minuten für Sopranos-Verhältnisse.
Stimmt, ja.
Ja, die überwachen die halt. Man sieht, AJ ist jetzt halbstark, ne? Darf sich offiziell halbstark nennen, oder?
Ja.
Wird Baby Bing genannt von den...
Ja, fand ich auch speziell.
Ja.
Und sehr schön fand ich den British Racing Green, dunkelgrün, ne? Anderes Wort dafür. E39 5er BMW mit den hellen Ledersitzen. Damals natürlich in neu. Hat mir sehr gefallen.
Okay.
Mit dem er mit seinen Kumpels zur Schule fährt.
Ja. Okay, der Mobilist ist, he's der back.
Mobilist, musste ich mal kurz zu Wort melden.
Ja, okay.
Ich glaube, dieser BMW wirklich damals wirklich sehr viel besser war als das Pendant, was Carmella fährt. Ich glaube W200, ja, da weiß ich immer das Kürzel nicht. Der damalige, also der Nachfolger auf den W124, ich glaube W201 war das, ich weiß, oder nee, das ist der, nein, keine Ahnung, ich weiß die Baureihe nicht, aber das ist sozusagen das Pendant der 90er Jahre Mercedes.
Lustig, ich sehe gerade in der Statistik, wie so ein Hörer nach dem anderen
hier anfängt da rein.
Abspringt
ja,
jetzt.
Das ist die Baureihe, ich weiß, aber wenn ich sage, Baureihe nach W124.
Nein, ich liege nicht daran, dass jeder, die Baureihe nicht weiß.
Weiß jeder, was ich meine.
Ja, natürlich.
Jeder.
Jeder.
Jeder von Rang und Namen.
Ja, pass auf, ich referiere jetzt nicht über Steely Dan. Und ihre Alben könnte ich auch, aber ich finde es auf jeden Fall super, dass Toni zu Steely Dan zur Arbeit fährt und Dirty Work hört. Dirty, ja. Wobei ich mich frage, hört Toni wirklich Steely Dan?
Das also hat mich auch irritiert.
So 70er Jahre Rock ist ja, der Witz ist ja, Steely Dan ist ja ein bisschen Jazzrock, bisschen früher Variante von Math Rock.
Es wirkt ihm auch inhaltlich ein bisschen plakativ.
Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem so, dass Steely Dan ständig im Radio lief früher. Mhm. Also auch eine totale Radioband war mit Hits tatsächlich. Also es kann schon sein. Dann kommt was ganz Blödes, finde ich. Ist es das Thema von Dragnet? Dieses dum 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 dum.
Oh Gott, ja.
In einem Mashup mit Every Breath You Take von The Police. Ist nicht gut gealtert,
ist nicht gut gealtert. Ich habe ich habe Ben ins andere Zimmer rübergerufen, Emily, mach mal deinen Fernseher leiser. Hm. Also diese,
wer genau, ist Emily?
Ich keine Ahnung, die unsere Nachbarin.
Ja. Gut fand ich Paulis Handwaschzwang.
Ja, das
ist gut gealtert.
Das ist sehr gut, das wirkte geradezu top aktuell.
Ja, genau. Auch so ein Hygienevortrag, den er hält, so. Mhm. Warum musst du die Hände waschen? Hast du gerade gewaschen? Ja, Entschuldigung, ich habe meine Schuhbänder zugemacht.
Ja.
Hey, willkommen in Corona Times, man.
Ja, ja, und es ist nicht ganz unlogisch, was er da erzählt über die Schnürsenkel und Herrentoiletten.
Aus heutiger Sicht, vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen hätten wir noch gesagt, ein Zwanghaft, ne?
Ja.
Zwanghafter Hygienezwang. Dann muss man sagen, es ist was mir am besten an der Folge gefallen hat, weil es so drastisch ist, dass irgendwie Patsy Parisi ist in diesem Team, jeder weiß, sein Bruder ist ermordet worden und Tony ist tatsächlich so die Attitüde, jetzt komm mal klar.
Ja.
That's life in the Mafia quasi.
Das ist übrigens gestern Abend was sehr Ungutes passiert. Ich habe angefangen, die Folge im Wohnzimmer zu gucken. Die sitzen ja eigentlich nur bei Tisch und reden halt auf Englisch. Also klar, ich habe es auf Englisch geguckt und essen zu Abend. Und mein Sohnemann kam rein, um mir einen guten Nachtkuss zu geben. Und in diesem...
Bisschen viel Information, dass ihr euch gute Nachtküsse gibt, oder?
Findest du?
Ja.
Nein, gute Nacht. Oder sagt, wollt ihr mir gute Nacht sagen? Findest du zu... Na gut. Ich kam auf jeden Fall nochmal ins Zimmer rein und es war ja eigentlich harmlos, was da passierte. Man sitzt da zu Abend und dann sieht man nochmal ein kurzes Insert, so ein kurzes Flashback, wie der Bruder erschossen wird.
Im Auto, ja, das ist schon sehr hart mit der
Blutung. Das ist sehr hart. Das ist eine harte Szene, war jemand mal kurz sehr irritiert.
Ah ja, verstehe ich. Du, ich habe da nur so Randnotizen, was auch keine nicht viel für die Sendung. Also je mehr Notizen ich mir mache, desto schlechteres Zeichen ist es für die Sendung, weil bei guten Folgen mache ich mir wenig Notizen, dann kann ich dir alles aus dem Kopf erzählen, was ich geil fand. AJ hat ein Pantera-Hanf-Shirt, Mischung Pantera pro Hanf-Shirt an. Fand ich gut. Meadow ist jetzt im College. Und es ist lustig, weil sie ist nur eine halbe Stunde von zu Hause weg eigentlich. Ne?
Ja.
Hat aber nach Heimweh.
Ich fand den New Yorker Straßenlärm, ich fand ein bisschen übertrieben.
Die aber irgendwie, ich musste mich trotzdem daran erinnern, dass.
Aber vielleicht kommt das auch das nur in Corona-Zeiten so vor.
Das kann sein,
weil es so ruhig ist.
Aber ich habe mich erinnert gefühlt an mich, der ich auch immer dachte, ich bin eine halbe Welt von meinen Eltern entfernt, als ich da nach Regensburg gezogen bin. Aber es war auch nur eine 40 Minuten mit dem Auto.
Ja.
Ja. Ich mir auch selbst leid getan, ein bisschen.
Jo.
Ja. Schön die Wäsche. Können eine Woche nicht Wäsche waschen.
Oh. Ja.
Darum geht es in meinem Buch, was jetzt als Taschenbuch gerade dann rauskommt, ein gemachter.
Wirklich, Mann. Du hast am Wochenende zu Hause gewaschen immer?
Ich konnte da nicht waschen.
Kein Waschsalon?
Nee. Da war keiner in der Nähe.
Gut.
Nee. Frag mal. Ja, also sobald ich dann eine Freundin hatte, bin ich dann auch nicht mehr jedes Wochenende nach Hause. Okay. Nein, nicht wegen der Wäsche.
Achso, ich dachte jetzt gerade. Entschuldige bitte.
Nein,
das wäre jetzt geil gewesen.
Nein, natürlich nicht. Nee. So war ich nie. Genau. Ja, aber mein Buch, Ein gemachter Mann mit dem von dir mitgestalteten Titel, kommt jetzt dann als Taschenbuch raus.
Ah, gut.
Und ich habe neulich mal wieder reingelesen. Das hat mir gut gefallen.
Bist hängen geblieben.
Bin hängen geblieben, ja.
Ja, ist cool.
Bin gut, ich kann ganz coole Bücher schreiben, finde ich. Lustig, ach Gott, jetzt wird wirklich banal. Lustig finde ich die Diskussion von der polnischen Haushälterin mit ihrem Mann, die ihren Mann abfragt, weil er Englisch lernen muss.
Und der antwortet immer.
Es ist patzig,
der antwortet auf alle Fragen Martin Luther King.
Ja.
Sehr lustig. Das ist ein bisschen wie wenn man Trivial Pursuit spielt. Und wenn es immer, damals war das zumindest so, wenn immer, welcher Schauspieler hatte, Hollywood-Schauspieler hatte Affären mit und dann so die großen Filmgöttinnen. Und die Antwort ist immer Warren Beatty.
Wollte ich sagen jetzt.
Ja. Schade. Ja.
Gut. Ansonsten, ja, Carmella und Adriana kriegen bei einer wirklich sehr gut aussehenden Tennislehrerin Unterricht, die mich sehr an die Freundin von Christoph, an die
Extrem.
Ja, eigentlich derselbe, ja. Also ein ähnlicher Typ, muss man sagen.
Sehr ähnlich.
Ja, wobei, ich muss wirklich sagen, ich sag's das immer nicht oft, aber als ich das gesehen habe, als die Frau gesehen habe, da habe ich auch richtig Lust bekommen. Pointe. Nein, ich hatte Lust wieder auf Tennis spielen bekommen, unabhängig von der Frau.
Gut.
Ich habe gerne Tennis gespielt.
Ah.
Ja. War nicht gut, aber ich habe hab hart gefightet und mir immer vorgestellt, ich bin Andrew Agassi.
Ah gut, Agassi.
Ja.
Finde ich gut.
Ja. Boris war nie ein Vorbild.
Nee.
Okay. Und Tony hat einen Stepper im der ist neu, oder? Ist der neu?
Der Stepper. Der ist mir noch nie aufgefallen. Ja. Also den Boxsack habe ich natürlich, der ich ja gerade auch verzweifelt auf den Boxsack warte, ist mir natürlich aufgefallen. Er hat auch schon mal Bankdrücken hat er schon mal gemacht, weil wir haben ihn auch schon mal schwerstens stöhnen hören. Aber nee, der Stepper war mir noch nicht aufgefallen.
Stimmt, da hat jemand, haben die Nachbarn gedacht, der stirbt, der hat gesundheitliche Probleme.
Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit des Cardios zu Corona-Zeiten, Bernie. Ich kriege auch schon immer mehr in der Timeline Werbung für Ergometer, für so Fahrräder für zu Hause. Heimtrainer hat man früher gesagt, Hometrainer. Heute heißen die, glaube ich, was mit Pedel.
Ja, aber du bist ja auch Kenner von unserem Freund Mark Lauren.
Ja.
Es gibt da wirklich zahllose, unzählige, unendliche Möglichkeiten, sich zu Hause zu betätigen mit allen Körperbereichen, die da abgedeckt werden.
Ruhig, ja.
Also ich bin quasi, ich kann dir Workout-Videos schicken, noch und nöcher, die dich fertig machen.
Gut.
Nach 20 Minuten wünschtest du, hättest dich nicht mit dem Thema Cardio beschäftigt.
Gut.
Ja, also das ist vielleicht nochmal mein Fazit, Leute, nicht alle joggen, das muss nicht sein. Das ist zu viele Leute da draußen.
Ja, hört auf zu joggen.
Ja. Übrigens, ich war mal wieder einkaufen, nachts.
Ja.
Ja, und zwar war super. War also alle Sicherheitsabstände, klar sind so Markierungen in den Supermärkten und so, aber das war eher kein Problem. Da im Gegensatz zum Park, muss man sagen, da haben alle Rücksicht genommen im Rewe nachts. Ja. Nachts um 9:30. Und gab's alles. Es gab alles bis auf Klopapier, Ahornsirup und Haferflocken.
Ja.
Sonst war alles da.
Du, ich sag dir mal, ich erzähle jetzt noch eine Geschichte. Ich war jetzt neulich bei uns beim DM. Da kam eine der Verkäuferinnen auf mich zu und sagte, haben Sie nicht neulich nach Klopapier gefragt? Ich so, ja. Und dann hat sie es mir gezeigt. Sie hatten noch welches.
Ja.
Ich hätte gar nicht geguckt gehabt. Aber es war im Regal.
Ja. Ich hamster nicht, habe ich mir vorgenommen. Ich will es nicht ausgehen lassen bis auf die letzte Rolle. So bin ich auch nicht drauf. So war ich aber auch vorher nicht drauf.
Na, wir waren an dem Punkt, wir waren auf der letzten Rolle.
Ja?
Ja.
Ja, also macht euch sympathisch.
Ja.
Gut. So möchte ich gerne aufhören mit Rüdiger auf der letzten Rolle.
Rüdiger auf der letzten.
Okay.
Gut.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Brennerpass. Alles nur für Massengeschmack. Wie dumm.